CropFM, Ausgabe Nummer 576. Wir schreiben den Freitag, 4. September 2026. Mein Gast heute Abend ist Professor Gerd Ganteföhr. Und es geht um den immateriellen Teil der Wirklichkeit. Und wie immer kann man sich an diesem Gespräch heute auf zwei Arten beteiligen. Entweder durch den CropCom, in einem Chat, der auf der Website von CropFM vorhanden ist. Der Button blinkt schon. Eifrigst einfach einsteigen, Fragen reintippen und ich gebe die Fragen vor allem im zweiten Teil der Sendung sehr gerne an meinen Gast, Professor Gerd Ganteföhr, weiter. Und dann ist natürlich auch die Zoom-Session eröffnet. Das heißt, man kann per Telefon oder per Webclient anrufen und direkt selbst mit uns plaudern. Von wo auch immer man diese Sendung hört, ein Besuch auf der CropFM-Website, der lohnt sich. Dort findet man alle Hintergrundinformationen, die RSS-Feeds, da gibt es auch eine Neuerung. Und natürlich Informationen zu den Gästen und fast alle bisherigen Sendungen als MP3s zum Online-Anhören oder zum Herunterladen. Und natürlich gibt's auch den orangen Button mit dem Herz, den CropFM-Spenden-Button. Und an dieser Stelle ganz, ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Ja, und auch das Coverbild ist heute wieder von Matthias Töpfer gestaltet. Er arbeitet schon seit 40 Jahren freiberuflich in dieser Branche. Grafiker, Illustrator, Fotodesigner, gibt kaum etwas, was er nicht gemacht hat. Und natürlich gestaltet er die großartigen Ankünderbilder von CropFM. Auch das heutige wieder großartig gelungen. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. Und hier eine Warnung, wie mich letztens wieder mal ein Hörer der Sendung darauf hingewiesen, oder hat mich ein Hörer der Sendung darauf hingewiesen, dass auf Amazon offenbar Fake-Merchandise-Artikel von CropFM existieren. Hier also die eindringliche Warnung, nichts davon ist von mir. Ich habe nichts auf Amazon, was ich dort verkaufe. Noch nicht, vielleicht passiert das einmal und dann werdet ihr die Ersten sein, die es hier erfahren. Aber wann immer ihr da über irgendwelche Artikel stößt, ich möchte gar nicht sagen welche, die angeblich von CropFM sind, nein, das sind sie nicht. Da fließt auch nichts in meine Richtung vom Erlös. Die Leute, die das dort eingestellt haben, finde ich übrigens ziemlich frech, haben nie mit mir geredet. Und ja, wenn man das bestellt, auf eigene Gefahr, aber ich habe keine Ahnung, was das überhaupt soll. Aber es gibt also auf Amazon Fake CropFM Merchandise, sage ich einmal. Vorsicht, im Zweifelsfall eher Finger weg, würde ich sagen. Und wenn es dann einmal richtige Merchandise gibt, werdet ihr auf dieser Sendung dann informiert. Und genau, es gibt auch einen neuen RSS-Feed, also eine kleine Neuerung auf der Seite. Die wurde immer wieder mal angesprochen, weil im Standard-Feed sind die letzten vier Sendungen vorhanden Und wenn man dann einen Podcatcher verwendet, der diese aggregiert, dann werden die neuen immer dazugetan und den Rest findet man ohnehin im Archiv. Aber manche Menschen verwenden dann nur den Podcatcher und es ist dann irgendwie unpraktisch. Und deshalb gibt es jetzt eine zweite Option, findet sich oben im Header, einfach auf das RSS-Symbol klicken. Ist natürlich ein riesiges RSS, ja, also ein bisschen Vorsicht. Und ja, trotzdem, im Archiv gibt es natürlich viel mehr Informationen zu den Gästen und so weiter und Links, die natürlich im Feed nicht enthalten sind. Ja, 20 Jahre Theta Waves, das Ende einer Ära, Stefan Franke alias Wingman schreibt, wie die Zeit vergeht. Heute vor genau 20 Jahren manifestierte sich das Theta Wave Forum in den ersten paar Monaten noch provisorisch als AKE Forum. Ich kann mich erinnern, Stefan hat da damals auch einmal in den Sendungen angerufen, großartige Beiträge geliefert auch. Also als AKE-Forum firmierte das zu Anfangs in der Online-Welt des Grenzwissens. Die Online-Grenzwissensszene war damals im deutschsprachigen Raum noch recht übersichtlich, hauptsächlich aus einigen Foren und Websites bestehend. Aufgrund der seit einigen Jahren fast völligen Inaktivität im Theta Waves Forum wurde beschlossen, es passend zum 20. Jubiläum zu archivieren. Das heißt, es bleibt noch weiterhin in lesbarer Form verfügbar, aber Posts oder neue Registrierungen sind nicht mehr möglich. Ja, und wer mit Stefan Franke vielleicht einmal persönlich plaudern möchte, er wird ja auch ab morgen auf dem IRVA, also auf dem Internationalen Remote Viewing Kongress, der Remote Viewing Association in Deutschland sein, und zwar in Bad Gögging findet der statt. Bei Ingolstadt wird das Ganze in Bad Gögging, bei Ingolstadt wird das über die Bühne gehen. Ja, und das Theta Waves Forum ist jedenfalls einmal Geschichte. Wie auch schon das Crop FM Forum. Ach ja. Und auch auf Retro-Anomalien, dem Blog von Ladislav Raab, gibt's Neues. Spannende neue Einsichten zum Entführungsfall von Betty und Barney Hill. Man denkt, da ist ja alles gesagt, aber nein. Und dann in einem weiteren aktuellen Artikel schreibt Ladislav dann auch über Black Triangle Abductions und die Sanskrit Connection. Nachzulesen auf retroanomalien.blogspot.com, dem etwas anderen UFO-Blog. Und in 2 Wochen wird Vladislav zu meiner großen Freude auch wieder mal live auf Crop FM zu hören sein. Ja, und hier geht's gleich weiter mit meinem Gast Professor Gerd Ganterföhr und dem immateriellen Teil der Wirklichkeit. Gerd Ganterföhr ist Professor für Experimentalphysik, Buchautor, YouTuber, Unternehmer und Redner. In seinem Fachgebiet Nanowissenschaften publizierte er rund 130 Artikel in referierten Fachjournalen wie Science und Proceedings of the National Academy of Sciences, kurz PNAS, genau. Hinzu kommen populärwissenschaftliche Veröffentlichungen und Buchbeiträge zu den Themen Klima, Energie und Naturwissenschaften. Und bei mir ist er heute ja zu einem meiner Lieblingsthemen zu Gast. Und wir sprechen über, wie unsere Wirklichkeit eigentlich beschaffen ist. Hallo Gerd.
Hallo Tarek.
Freut mich sehr, dass wir heute sprechen können. Ich habe dein Buch Die Intelligenz des Universums, und das habe ich jetzt im anderen Zimmer natürlich liegen gelassen, aber egal. Ich habe es gelesen und fand es ausgesprochen spannend. Du schreibst darin, die Physik ist unvollständig und an einer anderen Stelle auch, oder hast du das mal gesagt, ich weiß es nicht, aber fand ich sehr gut, die Physik hat ebenso wenig alles erklärt, wie Trump den Irankrieg gewonnen hat.
Das habe ich nicht gesagt.
Das hast nicht du gesagt?
Das hat mir irgendjemand in den Mund gelegt. Das ist ja relativ neu und das Buch habe ich ja, das dauert ja eine Weile, um das zu schreiben. Ja.
Okay, also irgendwoher hatte ich diesen Satz, ich fand ihn aber sehr lustig. Und wenn man jetzt das vielleicht einmal so ganz grob sagt, wo siehst du denn da die gröbsten oder den größten weißen Fleck derzeit noch in der Physik? Oder ist das eine fundamentale Frage, kann man das gar nicht so eingrenzen?
Also viele Leute denken ja, dass die Physik alles erklärt hat. Ja, also wir haben das Pendel verstanden und die schiefe Ebene und all diese Dinge, die einen im Schulunterricht immer so entsetzlich langweilen. Ja, und dann gibt's eben auch die Elektrizität, Elektromagnetismus. Ja, also die Maxwell-Gleichungen, die beschreiben also so Licht zum Beispiel oder Radiowellen und solche Dinge. Und da war man der Meinung, das hat man alles verstanden. Und auch heute, sogar mit dem Ausbau der Physik durch Albert Einstein mit dieser allgemeinen Relativitätstheorie oder auch die Quantenphysik, die im letzten Jahrhundert 1930 hinzugekommen ist, da denken die Leute, jetzt haben wir aber wirklich mal alles verstanden. Aber wenn man so eine ganz einfache Frage stellt, ja, warum gibt es eigentlich vier Naturkräfte? Also dazu muss man wissen, es gibt vier Naturkräfte. Dann guckt der Physiker oder die Physikerin nur irritiert und sagt, sowas fragt man nicht. Ne? Also weil diese Warum-Fragen, ja, die darf man nicht, oder wie kam es denn zum Urknall? Da ist die Meinung, das Universum ist im Urknall entstanden. Aber sobald man fragt, ja, wie Urknall? Es knallt doch gar nicht im Vakuum. Und wie kam es denn zum Urknall? Dann sagen die Experten und Expertinnen immer, nee, das darf man nicht fragen, weil das fing eben einfach an mit dem Urknall und fertig. Das heißt, es gibt einen Haufen Warum-Fragen, die Physik nicht erklären kann. Und das finde ich eine große Schwäche. Also die Physik ist eigentlich da noch in so einem Zustand wie die Biologie, bevor dieser Darwin da mit seiner Evolutionstheorie gekommen ist. Da wusste man nämlich auch nicht die Antwort auf die Fragen, warum haben denn Spinnen, wie viel Beine haben Spinnen? Das vergesse ich immer, 6 oder 8 Beine.
Ich glaube 6 und Käfer 8, oder?
Ach ja, das war's. Da war was mit 6 und 8. Ja, genau. Und dann gibt es diese 1000 Füße. Warum haben die denn so viele Füße? Warum hat ein Schmetterling, diese verschiedenen Schmetterlinge, so schöne Farben? Und all diese Dinge, ja, die konnte man in der Biologie auch nicht beantworten, bis Charles Darwin kam und sagt, ja, die sind an ihre ökologische Nische angepasst. Die Evolution hat sie optimal sozusagen, ja, sagen wir so, werden lassen, dass sie überleben können in ihrem Spezialgebiet. Also Schmetterlinge, die fliegen eben so durch die Gegend von einer Blüte zur nächsten und so weiter. Jedes Tier hat also ja einen Körperbau, einen Stoffwechsel, der es optimal anpasst. Und das heißt, die Biologie kann mit der Evolutionstheorie die Warum-Fragen erklären, die Physik aber nicht. Die Physik ist rein beschreibend. Wir sammeln Naturgesetze, ja, eben genau die Maxwell-Gleichung oder das Gravitationsgesetz oder die Keplerschen Gesetze für die Planetenbahn. Und dann, wenn man dann fragt, ja, warum denn? Ja, das geht nicht. Und ich finde das einen großen Mangel. Die Physik ist noch in einem Zustand, wo man den Verdacht hat, es hat was Fundamentales, nämlich die Antwort, warum ist denn unser Universum so, wie es ist, das hat sie, kann sie nicht beantworten. Also es fehlt einfach grundsätzliches Verständnis. Ja, das ist meine Meinung.
Okay, ja, das kann ich in dem Fall wirklich, also kann ich durchaus unterschreiben. Es gibt viele Fragen, die halt Grundannahmen sind. Auch du hast ja 3 Grundannahmen aber formuliert. Also ich meine, ganz ohne Grundannahmen kommt man natürlich auch nicht aus. Übrigens, im Chat wurden wir jetzt korrigiert, also offenbar haben Spinnen 8 Beine und die Käfer, die übrigen Insekten, nur 6 Beine. Also,
da war es andersrum.
Da war es doch andersrum, ja.
Aber das Prinzip ist ja, glaube ich, klar geworden.
Ja, genau, das geht's eigentlich. Ja. Ja, das Buch ist ja auch, und da, vielleicht können wir da auch ein bisschen über deine persönliche Biografie noch ein bisschen sprechen. Das Buch ist ja auch ein Versuch, Religion und Naturwissenschaften zu versöhnen. Ja, warum ist dir denn das so ein Anliegen?
Also ich habe ja Karriere gemacht in der Physik, und so einen Professorenjob zu kriegen im deutschen System oder auch irgendwo in der Welt ist halt sehr, sehr mühselig. Ja, man krabbelt da hoch, muss erstmal, also bei mir noch ein Diplom machen, heute muss man Master machen, dann macht man Doktor und dann macht man einen Postdoc irgendwo vorzugsweise in Japan oder in den USA, also zumindest als Deutscher, und dann muss man eine Habilitation machen und so weiter. Das ist so eine Leiter oder wie so ein Hamsterrad, ja, und dieses Hamsterrad führt nur dann zum Erfolg, wenn man in diesem Denken, in der kulturellen Umgebung oder in diesem, ja, in dieser Kultur der Physik, wenn man da diese ganzen Spielregeln einhält. Ja, und eine der Hauptspielregeln ist, dass man auf gar keinen Fall über die Metaphysik redet und schon gar nicht über Glauben oder solche Sachen, sondern es ist ganz fest verankert im Weltbild des Materialismus. Ja, also es geht, da wird eigentlich das Universum so angesehen wie so eine große Dampfmaschine. Ja, es gab irgendwann am Anfang so einen Knall, also wie beim Verbrenner, der hat ja eine Zündkerze, dann geht's los und seither expandiert es so, wie so ein Kolben expandiert beim Verbrennermotor. Ja, da haben wir ja auch den Kolben und der wird rausgetrieben durch das heiße Gas. Und so ist das im Universum auch. Also da hatten wir dieses heiße Gas in den ersten paar Minuten der Existenz des Universums, und dann hat es sich eben expandiert, und seither läuft also das Universum wie so eine große Maschine entsprechend den Naturgesetzen seinem Ende entgegen, und das ist der Kältetod. Und ich hatte aber die ganze Zeit, also das muss man akzeptieren, wenn man da abweicht, kriegt man einfach keinen Job. Ja, man braucht einen Job. So, und diese Publikation, die du erwähnt hast, 130 oder wie viel das jetzt sind genau, ja, ohne die Publikation kriegt man keinen Job. Ja, man muss aber einen Job haben, damit man seine verdammte Miete bezahlen kann. Also das heißt, man wird eigentlich mehr oder weniger ja gezwungen, oder es ist jedenfalls vernünftig, in diesem materialistischen Weltbild zu verharren und da seinen Job zu machen. Und bei mir war es Nanotechnologie, und das ist auch sehr technologisch, obwohl es sehr viel mit Quantenphysik zu tun hat. Also Quantenphysik ist ja eigentlich eher was Geheimnisvolles. Es ist eine Welt, die nicht unseren normalen Naturgesetzen unterliegt. Aber es sind immer noch Naturgesetze. Also das ist eigentlich immer das materialistische Weltbild.
Und darf ich da kurz einhaken? Ja. Weil Quantenphysik ist ja sowas, über das reden alle und fast niemand versteht es.
Ach so.
Aber jetzt habe ich jemanden, der das versteht. Aber kann man da wirklich sagen, dass man die Gesetze der auf der Quantenebene versteht, weil man operiert da ja nur mit Wahrscheinlichkeiten. Also man sagt ja nur, okay, das ist jetzt so und so wahrscheinlich. Also gibt es da wirklich Gesetze, so wie sie in der Makrowelt sind?
Also es ging ja eigentlich damit los, dass man versucht hat, die Spektrallinien der Atome zu verstehen. Also wenn man also eine Gasentladungslampe hat, also eine Leuchtstoffröhre, die mit einem bestimmten Gas gefüllt ist, das kann sowas Einfaches sein wie Wasserstoff, das ist ja das einfachste Gas, was die Chemiker so kennen, oder eben Helium oder auch andere Dämpfe, Natrium-Dampflampen, dann emittieren die eigentlich ganz scharfe Spektrallinien. Also nicht ein breites Spektrum, so wie unsere Sonne, das sieht man ja im Regenbogen, da geht's ja über den ganzen Bereich aller Farben, also von blau, ultraviolett, blau bis ins Rot, sondern nur ganz scharfe Linien. Und dann haben die Wissenschaftler, als sie dann endlich mal so ein Spektrum aufnehmen konnten, da braucht man halt einen Spektrographen, damit man es überhaupt mal messen kann, die haben dann diese scharfen Linien gesehen und was ist das denn jetzt? Ja, wieso kommen denn da diese scharfen Linien, und die sind immer anders, wenn man eine andere Atomsorte hat. Ja, also Natrium hat ganz andere Spektrallinien als Wasserstoff. So, und dann haben die angefangen zu grübeln, und sie haben partout nicht verstanden, warum das überhaupt so scharfe Linien sind.
Also das emittierte Licht, das da abgegeben wird, das hat im Spektrum bei bestimmten Frequenzen so Peaks.
Das ist fast wie so bei Radiosendern, ja. Also wenn man ein normales Radio hat, also heute ist ja alles digital, aber früher hatte man eben so einen Radioempfänger, da hat man die Wellenlänge eingestellt. Und so ein Sender, der emittiert sein Programm eben bei einer ganz bestimmten Wellenlänge. Also UKW bei 103 Megahertz sind das oder sowas. Und der andere Sender eben bei 101 Megahertz, ja. Und so ist das bei Licht, da sind das dann Farben, also wie es unsere Augen wahrnehmen, sind es auch Frequenzen. Und bei Licht ist es bei jedem Atom eine andere Frequenz. So, und dann haben die Leute nicht verstanden, ja, warum denn? Also genau wieder die Warum-Frage, ja. Und da sind dann die Leute drauf gekommen, also Erwin Schrödinger und andere, es sind Quanten. Die Elektronenbahnen in den Atomen, also Atome sind ja, da gibt es den Atomkern, der ist positiv geladen, und dann haben wir die negativ geladenen Elektronen, und die umkreisen diese Atomkerne. Und das Interessante ist jetzt, anders als beim Planetensystem, dass nur ganz bestimmte Bahnen, also Abstände vom Atomkern, möglich sind. Anders als bei unserem Planetensystem, da gibt es ja eigentlich alle möglichen Abstände. Ja, der Merkur ist viel dichter dran als der Pluto oder wir von der Sonne.
Aber die die Planetenradien, gehorchen die nicht auch irgendwie so einer Gesetzmäßigkeit?
Ja.
Also habe ich zumindest einmal gehört.
Ja, das ist richtig, natürlich. Und das liegt aber daran, dass sie über Milliarden Jahre stabil sein müssen, sonst kollabieren sie.
Okay.
Also das hat was mit der Stabilität zu tun. Wir können aber, sagen wir mal, wenn es nur um 1 Million Jahre geht, können wir einen Planeten sonst wo starten und einfach die Sonne umkreisen lassen.
Ja.
Es gibt keine Bedingungen, die das verbieten, außer die Stabilität der Bahn, weil sich Planeten gegenseitig beeinflussen, müssen sie bestimmte Abstände einhalten. Alle Planeten oder alle, ja, was auch immer für Dinger, die da auf anderen Bahnen unterwegs waren, die sind nicht stabil, ja, und die fliegen einem dann letztendlich um die Ohren. Deswegen gibt es heute nur Planeten in einem, das ist eine bestimmte, Gesetzmäßigkeit, wie heißt die? Titus-Bode-Reihe, glaube ich, dass sie in so eine bestimmte Regelmäßigkeit haben. Ja, das liegt aber nicht daran, dass andere Bahnen verboten sind, sondern dass es eben so lange stabil sein muss und sich die Planeten durch die Gravitation gegenseitig beeinflussen. Aber wenn man jetzt ein Planetensystem mit nur einem Planeten hätte, also dann wäre es wäre egal, auf welcher Bahn, auf welchem Abstand um die Sonne er unterwegs ist. Beim Atom ist es anders. Da gibt es nur ganz diskrete Abstände, die zugelassen sind. Und das ist die Quantisierung. Also Quanten bedeutet, dass die Abstände, Elektronen, Atomkern, sind quantisiert. Es gibt nur ganz diskrete Werte, das sind Vielfache von so einer Naturkonstante, die Quantisierungskonstante, das H-Quer, also das Planck'sche Wirkungsquantum, das ist sowas wie die Digitalisierungskonstante unserer ganzen Welt. Also wenn wir in die Welt des ganz Kleinen gehen, dann stoßen wir darauf, dass viele Naturgrößen, eben insbesondere Atome, dass die eigentlich nicht mehr analog regelbar sind, also man kann alles Mögliche einstellen, sondern dass es nur diskrete erlaubte Werte gibt. Und diese Werte haben sehr viel mit dieser, ich nenne es mal die Digitalisierungskonstante zu tun, H ist das Symbol für das Planck'sche Wirkungsquantum. Und das bestimmt insbesondere, nachdem also die Leute, also Planck hat das als erster eingeführt, er brauchte das, um eben das normale thermische Licht zu verstehen, der musste annehmen, dass die Natur auf der Grundbasis des Allerkleinsten eigentlich, wie wir es heute nennen würden, digitalisiert ist, also quantisiert. So, und das gilt auch für die Elektronenbahnen, und so entstand dann die Quantentheorie. Aber wenn man jetzt annimmt, dass die Natur im Allerkleinsten quantisiert ist, dann beschreiben die mathematischen Formeln der Quantentheorie das Verhalten der Natur wieder vollkommen richtig. Nur wir können nicht erklären, warum ist es denn quantisiert? Wir können nur beschreiben, es ist quantisiert, ist ein bisschen komisch, aber wir haben die Formeln und können genau vorhersagen, wie sich verschiedene Atome verhalten werden. Also insofern verstehen wir die Naturgesetze, nein, wir wenden die Naturgesetze der Quantenwelt an, aber verstehen, was du jetzt meintest, können wir sie nicht wirklich. Sie sind uns fremd.
Das finde ich eben, weil du jetzt gerade die Planck'sche Länge und überhaupt alles ist ja gequantelt angesprochen hast, und das ist vielleicht auch wichtig, daher kommt eigentlich der Begriff Quantenphysik, weil eben nur ganz bestimmte Quanten, ein ganz bestimmtes Quantum möglich ist, ne? Da gibt es die Elementarladung und so weiter, und es gibt immer noch ganzteilige Vielfache, und das erinnert, ich komme ja eher so aus der Informatikwelt, wie du schon sagst, es ist eigentlich digitalisiert, es ist eigentlich schreit uns das nicht entgegen, hey, das ist eine Simulation.
Also da wäre ich jetzt nicht ganz mit einverstanden, dass unsere Welt eine Simulation ist. Ich muss davon ausgehen, dass als Wissenschaftler, der die Natur untersucht, dass die Natur existiert und dass sie keine Täuschung oder Simulation ist. Sie hat die Eigenschaft, dass sie quantisiert ist. Daraus würde ich jetzt aber nicht schlussfolgern, ähnlich wie in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, wissen das irgendwie Matrix, glaube ich, oder sowas, ja, dass dass wir eine Simulation sind. Das würde ich nicht sagen. Es ist einfach so, dass die Elektronen in Atomen bestimmten Naturgesetzen gehorchen, die es ihnen erlauben, nur in ganz bestimmten Bahnen, Quantenbahnen unterwegs zu sein. So, das ist erstmal das, was wir rausbekommen haben.
Ja. Ja, faszinierend. Jetzt vielleicht zurückkommend auf die ursprüngliche Frage. Also dein Hauptantrieb eigentlich, wie du jetzt gesagt hast, ist Religion und Naturwissenschaften zu versöhnen.
Ja.
Und das hat ja auch in deiner Biografie eine gewisse Verankerung, sagen wir mal so.
Ja, also ich habe eben Elektrotechnik angefangen zu studieren nach dem Abitur und das deswegen, weil ich eben als Kind in der Schule habe ich so Radios gebaut. Also habe sogar noch selber mit Röhren das gemacht. Da kann sich ja kaum noch einer dran erinnern, dass man vor den Transistoren, also vor der Siliziumelektronik, dass man da Elektronenröhren hatten, die sie dieselben Funktionen hatten wie ein einzelner diskreter Transistor. Und dann habe ich eben hatte das Ziel, erstmal ein ganz einfaches Ziel, ein Radio zu bauen. Ja, also ein Radioempfänger, der also UKW, in meinem Fall also wirklich neben Mittelwelle oder UKW empfängt. Und dann hatte ich einen Kopfhörer und habe das Radio zusammengelötet, ja, so ein Schwingkreis mit Spule und Kondensator und so. Und dann habe ich Musik gehört und war vollkommen stolz. So, und dann habe ich gedacht, na gut, also wenn man das richtig verstehen will und einen Job draus machen will, dann muss man halt E-Technik studieren. Und im ersten Semester E-Technik habe ich dann gesagt, ja gut, also wie funktioniert denn jetzt ein Transistor? Was ist denn überhaupt ein Halbleiter? Ja, und dann sagte eben der Professor, der die Erstsemester betreute, ja, das lernen Sie jetzt aber dummerweise nicht in der Elektrotechnik, weil da brauchen Sie eben Festkörperphysik und das machen wir nicht. Sie lernen bei uns, wie man große, komplizierte Schaltkreise zusammenlötet oder schließlich sogar diese Computerchips, heute eben sogar die KI-Chips, wie man die baut, aber was die wirklichen fundamentalen Naturgesetze sind, was die Eigenschaften von Silizium oder dotierten Silizium, was also entscheidend ist für die Transistorlogik, da müsste sie dann irgendwie Physik studieren. Ja, dann war ich erstmal vollkommen gefrustet, weil ich wollte der Natur wirklich das verstehen, wie die Natur funktioniert. Und die E-Technik-Professoren haben mir gesagt, nee, hier nicht, hier lernen Sie die Anwendung, aber nicht den Urgrund, warum das so geht. Ja, und dann habe ich angefangen, also war ich total gefrustet, ja, und dann habe ich das abgebrochen, das Studium, und habe mich umgeguckt. Und dann war ich dann auch mal in einem Philosophie und einem Theologie-Seminar, katholische Theologie, also in Münster war das, da bin ich da also reingetrabt, habe mich da reingesetzt und dachte, na gut, dann machen wir jetzt Theologie oder Philosophie, um dem Urgrund der Welt auf die Spur zu kommen. Ja, und da habe ich festgestellt, die reden ja nur über das, was andere schon mal geredet haben und das, was die anderen vor 100 Jahren schon mal geredet haben, die reden wieder über das, was wieder andere vor 2000 Jahren in der Antike geredet haben. Die Leute zitieren sich alle gegenseitig und diese Welt der Philosophie oder die Welt auch der Theologie, ja, also das Studium, das beschäftigt sich mit Schriften, die andere geschrieben haben, die wiederum Schriften von anderen zitieren, aber das bewegt sich alles in der geistigen Welt des Menschen. Und ich hatte gedacht, das, was draußen die Wirklichkeit ausmacht, das ist vielleicht was ganz anderes als das, was wir uns mit unserem Geist vorstellen können. Und deswegen dachte ich, nee, das ist ja auch nicht das Richtige. Ich muss was haben, was mich näher an die wirkliche Natur, die uns vielleicht total fremd ist, ja, war meine Annahme, heranführen. Das ist die Physik. Ich habe dann mich entschieden, Physik zu studieren und bin dabei geblieben. Und es war die richtige Entscheidung, weil die Physik eben der Natur wirklich, also ich bin Experimentalphysiker, ich mache Experimente und versuche die Natur zu verstehen. Erstmal habe ich die Daten und die interpretiere ich dann. So, und diese Theologie, die mich da immer schon so interessiert hat, die hat mich die ganze Karriere begleitet mit so einem düsteren Gefühl. Ja, ich habe meinen Job gemacht, der im materialistischen Denkbild da funktionierte, hatte immer das Gefühl, mir fehlt irgendwas. Ja, da stimmt was nicht. Ich kann die Warum-Fragen nicht beantworten. Und das heißt, ich habe irgendwas Fundamentales in der Physik übersehen oder noch gar nicht behandelt. Und jetzt bin ich seit 3,5 Jahren aus dem Job raus. Und das habe ich immer gedacht, wenn ich pensioniert bin, dann habe ich Zeit und habe auch nicht mehr diese ganzen Zwänge, auch nicht mehr die Tretmühle oder so. Da beschäftige ich mich damit, ob es nicht doch eine metaphysische Ebene oder eine immaterielle Ebene gibt in unserer Wirklichkeit jenseits des materialistischen Weltbildes. Ja, also da versuche ich eben dann diese Theologie, die mir immer gefehlt hat, dazu zu bringen. Und vielleicht noch ein Hauptantrieb, warum ich das jetzt heute mache, ist, was eben sehr, sehr auffällig ist, ist, wenn man sich mit der Existenz von Leben im Universum beschäftigt, ist, man kann im Computer andere Universen erzeugen, ja, die, wo also andere Naturkonstanten sind, andere Naturkräfte. Und immer wenn man da was variiert an diesen Konstanten, die unser Universum ausmachen, dann kommt ein Universum dabei raus, was steril ist. Das nennt man die Maßschneiderung des Universums. Irgendwie ist unser Universum ganz komisch maßgeschneidert mit allen Naturkonstanten, Naturgesetzen und Naturkräften, so dass es zur Entwicklung von Leben kommen kann. Und wenn man ein anderes Universum nimmt, dann ist es steril. Und das ist vielleicht eine der fundamentalen Fragen, die absolut nicht beantwortet werden kann, warum das so ist.
Aber wenn ich es richtig verstehe, dann bist du quasi von der Elektrotechnik enttäuscht in die Philosophie, in die Theologie und dann aber quasi in die Physik. Und es ging dir immer um diese Beantwortung der grundlegenden Warum-Fragen. Aber ja, letztlich hat sich dann auch in der Physik herausgestellt, dass die grundlegenden Warum-Fragen eigentlich nur akzeptiert werden oder dass da eben gewisse Grundannahmen existieren, die man dann akzeptieren muss und dass die auch nicht hinterfragt werden.
Ja, ja, genau. Also, aber das ist, glaube ich, Naturwissenschaft oder überhaupt Wissenschaft. Du stellst Warum-Fragen oder überhaupt Fragen und versuchst dich der Wirklichkeit immer mehr anzunähern. Aber es ist ein Prozess der permanenten Annäherung, weil die Wirklichkeit selber ist vielleicht so dermaßen fremdartig, dass wir mit dem Geist, den wir heute haben, ja, unser Gehirn wiegt, wie viel wiegt das? 750 Gramm oder irgend sowas, ja. Unser Gehirn kann vielleicht gar nicht die Wirklichkeit wirklich erfassen, sondern nur eine kleine Schnittmenge. Also ich kann das mal erläutern. Also mein Verleger, der hat so einen Hund, ne? Also ich glaube, ein Dackel ist das oder sowas. Und ich habe mir mal vorgestellt, wenn wir jetzt in der Situation des Dackels sind und dieser Verleger von meinem Verlag, der geht ja immer mit Büchern um, ja. Und dieser Dackel sieht jetzt ein Buch. Hätte dieser Dackel nur die leiseste Chance zu verstehen, was ein Buch ist. Und ich fürchte, so geht's uns mit der Wirklichkeit oder mit unserem Universum. Wir haben einen Geist, von dem wir uns selber einbilden, der ist Gott weiß, wie weit entwickelt. Wir können ohne Ende labern, also, und wir können sogar lesen, wir können Fernsehen gucken, ja, und Gott weiß, was.
Dreistündige Radiosendungen machen,
ja, ne? Genau. Ja, aber ich fürchte, die eigene Begrenzung wahrzunehmen, ja, dass man also vielleicht, also nehmen wir mal an, die Wirklichkeit ist mehrdimensional oder die Frage, was ist denn Zeit überhaupt, ja, da ist man einfach platt. Man weiß es, also die Physik, die kann Zeit als solche nicht wirklich erklären. Und natürlich auch die quantenphysikalischen Gesetze. Da gibt es, glaube ich, auch Bereiche, wo die Zeit los sind, aber das ist ein Thema für sich. Also die Ewigkeit selber, die gibt es auch noch. Aber dieses Phänomen der Zeit oder die, ja, gibt also alleine mal die Dimensionalität, ist unser Universum oder unsere Wirklichkeit vielleicht höherdimensional. Wir können eben nur drei Raumdimensionen und die Zeit wahrnehmen. Warum es drei Raumdimensionen sind und was Zeit überhaupt ist, das wissen wir schon wieder nicht, ja. Und ich glaube, das liegt auch an unserem Geist selber. Das heißt, wir können mit dem Geist, den wir im Augenblick haben, können wir uns nur vorsichtig anschleichen, annähern an dieses Ding, die Realität außerhalb unseres Geistes wenigstens ein bisschen zu verstehen. So wie der Hund vielleicht, nein, der hat keine Chance, ein Buch zu verstehen. Der kann ja noch nicht mal sprechen. Der kann auch nicht lesen oder sowas. Der hat keine Chance, das Buch zu verstehen mit seinem begrenzten Geist. Und ich rede davon, dass das jetzt im Augenblick für uns ist, weil die Menschenlinie hat sich, glaube ich, vor ungefähr 3 Millionen Jahren von den Homo, das sind die Menschenaffen, also das ist die Gattung Homo, hat sie sich eben abgespalten und der Homo sapiens, der dann auch Sprache entwickelt hat und sowas, den gibt es erst seit 300.000 Jahren und das Gehirnvolumen hat sich da ungefähr verdreifacht. Das heißt, im Zentrum unseres Gehirns ist immer noch das Affengehirn mit diesen ganzen Emotionen wie Aggressivität, aber auch Liebe und sonst was, und außen drumherum ist die Großhirnrinde, die ist da in 3 Millionen Jahren gewachsen und da bilden wir uns jetzt ein, wir wären Gott weiß wie intelligent. Ja, natürlich, wir haben eine ganze Menge verstanden, wir können auch mit Werkzeugen umgehen und solche Sachen und sogar Forschung betreiben, aber wir wissen nicht, was wir alles nicht wissen. Und ich fürchte, das ist ganz viel.
Mit Sicherheit. Speaker 2026 korrigiert uns ja abermals und sagt, das Gehirn ist etwa 1,3 Kilogramm schwer. Ich weiß es nicht, aber okay, es ist offenbar schwerer als vielleicht 750 Gramm. Wird jetzt aber das Kraut auch nicht fett machen, wie man so schön sagt. Dann schreibt...
Sorry.
Wir sind keine Biologen.
Hat das nicht irgendwas damit zu tun, wie groß der Kopf ist?
Kann vielleicht auch sein, ja. Ich weiß es nicht. Also, ist aber wurscht, glaube ich. Dann Geschmacksmuster schreibt, oder wir sind zu blöd, einem Hund das Lesen beizubringen. Okay.
Naja.
und dann noch eine Frage. Ich stelle es jetzt mal kurz, ist ein bisschen off-topic, aber Avava schreibt, was ist mit der Theorie von Burkhard Heim? Sagt der Burkhard Heim etwas?
Ja, ja, natürlich, das wird immer angesprochen, dass ich mich damit beschäftigen soll. Das ist richtig. Also das würde jetzt bei Weitem zu weit führen. Ich möchte da auch dem Herrn Heim, also das, ja, also...
Du hattest noch nicht die Zeit, dich mit dieser erschlagend umfangreichen Theorie zu beschäftigen.
Ja, ja, nämlich. Das ist, glaube ich, recht umfangreich. Ja,
das
ja.
ist unglaublich, ja. Also ich ja, habe... Ja. Ich habe mir versucht, da ein bisschen, also ich habe einige Beiträge auch dazu gemacht, auch mit Iloban von Ludwig und so weiter.
Ah, ja.
Und ich habe es dann so ein bisschen liebevoll Heimsches Kauderwelsch teilweise genannt, weil der hat eine völlig eigene Sprache. Nein, ist ja. nicht respektlos, genau. Mein, überhaupt nicht. Aber der hat immer eigene Sprache entwickelt, weil wir ja noch keine Sprache haben, ne, für gewisse Dinge. Und ja, ist eine sehr interessante Theorie, also wo das Subjektive und das Objektive quasi in eine Schau bringen möchte, in eine gemeinsame. Was auch Tom Campbell zum Beispiel versucht, der auch eine Art Simulationstheorie propagiert und so weiter. Es gibt da einfach ganz viele Stränge. Und heute sprechen wir eben, du kommst da eben schon irgendwie aus der traditionellen Physik.
Ja.
Und kommst aber dann über verschiedenste Fragen und Lücken und riesen weiße Flecken dann halt zu ganz anderen, ich sage mal, Postulaten und Einsichten. Du hast jetzt erwähnt, dass es ja tatsächlich völlig eigenartig ist, dass wir quasi im einzigen perfekten Universum leben.
Ja.
Nur kleinste Abweichungen würden, da würde jetzt wahrscheinlich gar nichts sein. Da gibt es ja verschiedene Ansätze auch, das zu erklären. Ne? Und auf das werden wir dann auch noch eingehen. Vielleicht gab es da auch eine Evolution. Und dann gibt's ja auch so viele Rätsel, wie zum Beispiel die Frage, warum haben wir so viel Kohlenstoff?
Ja.
Weil eigentlich dürfte sich der gar nicht bilden. Und es war ja auch lange unklar, weil das ja eigentlich viel zu unwahrscheinlich ist, dass da Kohlenstoffatome fusionieren. Aber dann, vielleicht magst du das ja kurz ausführen. Es war dann quasi ein Rätsel, das sich gelöst hat, ne?
Ja, aber es ist dann gleich wieder zu einem neuen Rätsel geworden, nämlich warum ist das denn so? Also
genau.
In der Tat, also die Menschen oder die Forscher, die jetzt sich mit der Entstehung des Universums beschäftigt haben, die kamen ja mit der Urknalltheorie an und im Urknall, und ich denke schon, dass das ziemlich plausibel ist, dass es da am Anfang der Zeit eine Singularität gab, da ist also wesentlich Wasserstoff und Helium entstanden. Das sind die leichtesten Elemente, die bis heute die häufigsten Elemente im Universum sind, und die meisten Sterne bestehen eben auch hauptsächlich aus diesen beiden leichten Gasen, Wasserstoff und Helium. So, und dann muss man sich ja fragen, wo kommt denn der Kohlenstoff her und das Blei und das Uran und was da so alles an schweren Elementen gibt. Und da ist die Meinung, die entstanden sehr viel später, als sich die ersten Sterne gebildet haben, durch die Fusion. Und zwar gibt es da erstmal den Wasserstoff, wie in unserer Sonne, der wird die ganze Zeit zu Helium fusioniert. Das hat die Masse 4, Wasserstoff hat die Masse 1. Also braucht man 4 Wasserstoffs, um ein Helium 4 zu erzeugen. So. Und dann ist die Frage, wie geht's denn weiter? Ja, kann man jetzt diese Helium-4-Kern, ist ja immer noch sehr leicht, noch weiter fusionieren? Und da ist eine Lücke. Und zwar geht's partout nicht, dass man irgendwie in Einzelschritten, also wenn man bei 4 Helium anfängt, zu 5, zu 6, zu 7, weil 5 und 6 oder 7, ja, ich glaube, die sind instabil. Diese Atomkerne gibt es nicht. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, in irgendeinem kontinuierlichen Additionsprozess der Fusion Kerne sukzessive schwerer zu machen, durch Addition meinetwegen von Wasserstoff. So, und der nächste stabile Kern, der da überhaupt bei den schweren Kernen so in Frage kommt, ist Kohlenstoff. Der hat aber Masse 12. So, wie komme ich denn von 4 nach 12? Ja, und das geht eben in Zweierstößen nicht, weil man nahm also an, und das nimmt man bis heute an, dass das Wahrscheinlichste eines Fusionsprozesses im Zentrum eines Fixsterns ist eine Kollision zwischen zwei Atomkernen und nicht etwa zwischen drei, denn das zwei Atomkerne gleichzeitig zusammenstoßen, ist extrem unwahrscheinlich. Das brauche ich aber, wenn ich von 4 nach 12 kommen will, also von Helium nach Kohlenstoff. Das heißt, ich brauche eigentlich Dreierstöße. Da müssen also drei Dinger, also innerhalb von einer Pikosekunde oder so, gleichzeitig zusammenstoßen. Und da war die Meinung, das ist so unwahrscheinlich, da kann es höchstens nur ganz bisschen Kohlenstoff im Universum geben. Es gibt aber jede Menge Kohlenstoff. So, und da hat dann tatsächlich einer der Forscher dann postuliert, da muss es einen quantenmechanischen Effekt geben, eine sogenannte Resonanz, die diese Wahrscheinlichkeit dramatisch erhöht. Und dann haben die Experimentatoren tatsächlich diese Resonanz gefunden. Also Resonanz ist wirklich sowas wie Resonieren von Stimmgabeln oder sowas, ja. Dass also das dritte Heliumatom, was da nur in der Nähe ist, das muss nur in der Nähe sein und die anderen beiden sind kollidiert, ja, dann wird es da sozusagen reingesogen. Das ist ein ganz besonderer quantenmechanischer Effekt und diese Resonanz, ähnlich wie bei Stimmgabeln, muss genau auf die richtige Energie abgestimmt sein, damit es passt, damit Kohlenstoff 12 entsteht. Und wenn die woanders läge, also bei einer anderen Energie, dann ist die Stimmgabel nicht richtig abgestimmt, dann klappt's nicht, dann hätten wir ein Universum mit fast keinem Kohlenstoff und dann gäbe es uns auch nicht. So, das ist also ein Beispiel für das Feintuning des Universums. Diese Frequenz der Resonanz ist genau so abgestimmt, dass sich Kohlenstoff im Universum, in Fixsternen, in rauen Mengen bildet. Ja, und da kamen sogar wieder einige Forscher, die meistens ja dann eher nicht so tiefgläubig sind, also Materialisten eben, die kamen dazu, das stimmt, das muss doch einer designt haben, da muss es doch einen Gott geben, der das so geschaffen hat. Der Meinung bin ich jetzt nicht unbedingt, aber das hat die Leute verstört. Ja, heute hat man sich dran gewöhnt und denkt besser nicht mehr drüber nach, aber eigentlich sollte man darüber nachdenken. Warum ist das so fein abgestimmt?
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Ich meine, eine der möglichen Antworten, die man da gibt, ist, dass die Multiversum-Theorie, ne? Es gibt einfach unendlich viele Universen und dadurch, in irgendeinem ist es halt einfach zufällig so. Ne? Also mit anderen Worten, Zufall ist eine Antwort.
Ja, aber ich nehme immer als Beispiel einen Becher mit 100 Würfeln, ja. Und jetzt würfel ich, ne? Okay. Und jetzt will ich aber einen Pasch würfeln mit 100 Würfeln. Ja, ein Pasch, ne, sollen alle dieselbe Zahl zeigen. Wie viel lange muss ich denn würfeln, bis aus reinem Zufall 100 Würfel die gleiche Zahl, sagen wir mal eine 6 zeigen? Ja, da kommt man leicht auf Zeiten, die deutlich die Lebensdauer des Universums überschreiten. Ja. Dass so viele Parameter, es ist ja nicht bloß der eine Parameter, es sind viele Parameter, also ich denke so 50 bis 100 ungefähr, die ungefähr in der richtigen, im richtigen Wertebereich liegen müssen. Dass so viele Parameter optimal justiert sein müssen oder ja, dass das Zufall ist, glaube ich nicht. Also Zufall ist nicht. Also eher schon Multiversen, dann brauchen wir halt 100 Trillionen oder jedenfalls ziemlich viele Universen, die sind alle unbewohnt, bis auf ein bewohntes. Also diese Ansicht habe ich ziemlich lange vertreten, dass man also sehr viele Universen braucht und nur eines ist eben bewohnbar. So wie Steine am Strand, wenn man so einen Steinstrand, einen Geröllstrand hat, da hat man ja auch Millionen von Steinen und einer wird dann schon ungefähr kreisrund sein. Und wenn man genau diesen einen nimmt, der ist dann genau rund, also eine Kugel, dann würde man sagen, oh, das hat einer angefertigt, der ist ja genau rund. Ja, aber wenn du dann siehst, da gibt's also 100 Millionen, die sind alle nicht rund, dann weiß man, es ist Zufall, dass der jetzt rund ist. Kann sein, aber da muss man ja annehmen, dass es ganz viele Universen gibt. Da gibt's aber überhaupt kein Indiz dafür, dass es so viele parallele Universen gibt. Null Hinweis. Also das wäre eine Erfindung, die wir uns ausdenken müssen. Und das macht die Physik nicht. Die Physik erfindet nicht komplett neue Realitäten und dann auch noch in diesem riesigen Volumen, um irgendwas zu erklären. Sie sagt lieber, wir haben hier ein Phänomen, das können wir nicht erklären. Wir haben irgendwas Grundlegendes noch nicht verstanden. Das kann sein, dass es viele Universen gibt. Es kann sein, dass das Universum, das war jetzt eigentlich eine Idee, die ich in meinem Buch dargestellt habe, vielleicht eine Evolution durchlaufen hat. Und das ist etwas damit zu tun haben, was wir in unserem Universum übersehen haben, nämlich die Information.
Ja, genau. Und das ist eigentlich, da kommen wir jetzt schon ein bisschen zum Kern unseres heutigen Gesprächs. Ne? Also von einer anderen Seite kommend, als jetzt zum Beispiel Tom Campbell oder Bernardo Kastrop oder viele andere, kommst du irgendwo auch zu dem Schluss, dass eigentlich Information zumindest, ja, gleichbedeutend ist eigentlich mit Materie. Una schreibt, was glaubt der Gast, welche und ob eine Idee hinter dem Urknall steht, die kann ja nur immateriell sein, ja, also das geht ja auch so in die Richtung, in die wir uns jetzt dann bewegen werden, ne?
Ja.
Und weiter schreibt sie, das spricht dann dafür, dass eine Idee dahinter ist, wenn es kein Zufall ist, ja. Und ja, die Frage ist eben, was existiert wirklich, ne? Das ist eigentlich dann so eine der Grundfragen, auf die man kommt und die eigentlich ziemlich, ja, wenn man sie die ernsthaft stellt, dann ist das gar nicht so klar, wie man glaubt, ne? Interessanterweise.
Ja, ich denke, dass die Physik bisher und auch dem Zeitgeist folgend, also weil die Wissenschaft, die speziell die Naturwissenschaft, folgt ja eigentlich immer dem Zeitgeist. Also die Naturwissenschaft kann sich nicht vollkommen vom Zeitgeist entfernen. Und der Zeitgeist hier bei uns in Europa ist streng materialistisch. Also wenn man heute sagt, man glaubt an Gott oder man ist Christ, da ist man ja der vollkommene Exot. Ja. Und schon erst recht, wenn man Physiker ist. Es gibt Physiker und Physikerinnen, die sind gläubig, die sagen das auch, aber es ist immer so ein bisschen peinlich. Ja, du bist jetzt immer noch gläubig, na sowas. Aber okay. Das ist der Zeitgeist. Aber was ich denke ist, also ist nur ein Verdacht. Ich habe ja keine Antwort darauf, was diese immaterielle Ebene ist. Es gibt sie auf jeden Fall. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, aufgrund meines Wissens, erstens über die Astrophysik, habe die großen Astrophysik-Vorlesungen gehalten und ich habe eben auch die Quantenphysik-Vorlesungen gehalten. Also ich habe die Studierenden da eingeführt in die Quantenphysik. Ich kenne mich da ganz schön gut aus und auch in dem Versuch, das zu verstehen. Ja, also die Mathematik dahinter ist vollkommen glasklar. Aber was bedeutet es denn? Und aufgrund dieses Allgemeinwissens oder breiten Wissens über die ganze Physik, habe ich das Gefühl, die Physik beschreibt die Oberfläche. Das ist wie, ja, was soll man als Beispiel nehmen? Man sieht eine Hausfassade, sieht von außen das Haus und hat aber keine Ahnung, wer drin wohnt und was da für Zimmer sind und was das überhaupt. Man sieht nur vorne die Front und die ist braun angestrichen oder grün oder gelb und die hat ein Giebeldach, ja, und da gibt's eine Tür, aber man hat keine Ahnung, was in dem Haus drin ist. Oder ein Buch, ja, wir können wieder ein Buch nehmen, das hat also ein Cover, also ein Titelblatt, ja, ist meinetwegen irgendwie eine Sonnenblume drauf, ja, und es hat 100 Seiten, aber ich habe es noch gar nicht gelesen, ich weiß gar nicht, was drin steht. Und das ist so mein Gefühl, dass die Physik, die sieht nur die Oberfläche und deswegen kann sie auch noch nicht, wir kommen tiefer rein, wir werden den Dackel überwinden in uns und tiefer reinblicken im Laufe der Zeit, denke ich, ja. Sie kann noch nicht eben diese Warum-Fragen deswegen beantworten. Wir sehen die Oberfläche. Und wichtig ist, dass man sich über die Begrenztheit des eigenen Geistes im Klaren ist. Es gibt ja die Materialisten, die einen so angiften, also wie zum Beispiel, wie heißt denn der Gotteswahn hat der geschrieben, wie hieß denn der Typ jetzt nochmal?
Irgendwas mit D, glaube ich.
Dawkins.
Ja, genau. Wahrscheinlich kommt es gleich. Vielleicht weiß es irgendwer.
Ja, das weiß ja die Zuhörer wissen das. Dawkins. Und das Buch habe ich gelesen und habe gedacht, Dawkins, das ist ja perfekt. Das stimmt ja. Das ist ja wirklich. Das ist vollkommen logisch. Aber es ist nur die Oberfläche. Der beschreibt also das, was man als wirkliche Schulphysik nennt. Und die ganzen Unklarheiten, wie zum Beispiel die Quantenteleportation. Ja, es ist so ein Phänomen. Ich habe auch wirklich mit den Leuten geredet. Das ist Anton Zeilinger, der hat ja den Physik-Nobelpreis bekommen vor ein paar Jahren. Das ist so ein Professor, ich glaube, an der Uni Wien.
Innsbruck, glaube ich, ja.
Ne, nix Innsbruck. Es müsste eigentlich Wien sein. Das, also,
ich glaube, er war auch in Innsbruck, aber egal, ja.
Ja, ich dachte, er wäre. Also, ja auch, ihr seid ja in Österreich. Du bist in Graz, oder was?
Ich bin in Graz, ja.
Ah, so,
aber da war er nicht.
Vorsichtig sein. Ja, gut. Ich dachte, jedenfalls.
Ja, er war sicher in Wien dann auch. Also, er war ja dann auch der Vorsitzende der Akademie der Wissenschaft und so weiter.
Na, jedenfalls hat er einen Nachfolger und den Nachfolger, der ist ja pensioniert, der Herr Zeilinger, vor dem habe ich riesigen Respekt. Das ist ja so einer der riesengroßen Vordenker der aktuellen Physik, eben genau Quantenphysik ganz vorne dran und hat sehr bedeutende Experimente auch zur Materieinterferenz gemacht, aber auch zur Quantenteleportation. Und ich hatte den Nachfolger mal eingeladen auf meine Konferenz, die ich alle zwei Jahre, als ich noch im Job war, in Davos veranstaltet habe und hatte den gefragt, was ist denn mit der Quantenteleportation? Könnt ihr das jetzt endlich mal erklären? Was ist denn das für ein komisches Phänomen? Und der Kollege hatte nur gemeint, ja, das folgt also genau diesen mathematischen Apparat, den die Quantenphysik hat. Das sind also Wahrscheinlichkeiten, wie du ja ganz richtig sagtest, Tarek. Aber wir haben höchstens den Verdacht, dass es ein Phänomen ist jenseits der Zeit. Weil da gibt es eine Kopplung zwischen zwei Objekten, die durchaus hunderte von Kilometern voneinander entfernt sein können. Sie müssen nur verschränkt sein. Und diese Kopplung ist instantan, also zeitlos. Und das geht ja eigentlich gar nicht. Da gibt es ja eigentlich diese Relativitätstheorie, die sagt, schneller als Lichtgeschwindigkeit geht nicht. Und doch haben die Leute für dieses Phänomen der Quantenphysik die Geschwindigkeit versucht zu messen. Und sie haben nur rausbekommen, es ist schneller als die tausendfache Lichtgeschwindigkeit. Es ist ein Phänomen jenseits der Zeit, was wir nicht verstehen können. Da sind wir jetzt wieder der Dackel, ja. Ich habe es auch nicht hingekriegt. Ich habe mich also wirklich mit den Experimenten beschäftigt. Und immer wenn man anfängt, drüber nachzudenken, dann dreht das Gehirn durch, ja. Weil man denkt sich, aha, was haben wir denn da? Und verschränkt präparieren heißt, also bevor die auseinanderfliegen, müssen sie quantenmechanisch in einen bestimmten gemeinsamen Zustand gebracht werden. Und dann können die beiden Elementarteilchen, also Photonen zum Beispiel, senkrecht auseinanderfliegen, sich entfernen. Und da kann ich an dem einen Teilchen was machen und die sind verschränkt, dann passiert gleichzeitig an dem anderen Teilchen auch was. Und ich denke, aber das kann ja gar nicht sein. Es gibt doch die Relativitätstheorie. Und in unserem Universum kann sich nichts schneller ausbreiten als mit Lichtgeschwindigkeit. Aber diese, ja, sagen wir Quanteninformation, die kann eben doch schneller sein. Und sie ist eigentlich schneller als alles, was wir messen können. Und wir können ganz schön gut messen. Also schneller als tausendfache Lichtgeschwindigkeit. Das haben irgendwelche Chinesen, glaube ich, mal gemessen. Und das bedeutet ein Phänomen jenseits der Zeit. Das sind, also ich bin Experimentalphysiker. Ich komme von den Experimenten, die wir wirklich durchführen können, ja. Und deswegen unterscheidet mich das von Leuten, die rein theoretische Gedankengebilde so entwickeln, ja. Und auch von dem Herrn Dawkins, der ja auch nur irgendwas interpretiert hat oder so, sondern ich bin ganz tief in sehr schwierigen Experimenten, also High-End der aktuellen Forschung. Und von daher kommen, bin ich drauf gekommen, ist die Information, das ist Information zwischen den beiden verschränkten Zuständen da, die Information spielt eine ganz wichtige Rolle und da sind wir eben dicht dran an der Metaphysik.
Ja, jetzt, ich möchte nicht zu sehr auf das abschweifen, aber das mit...
Abschweifen?
Also, ja, abschweifen, also jetzt von unserem Thema weggehen, aber...
Ach, weil, dachte, das wäre das Thema.
Na warte kurz, weil ich habe da jetzt letztens auch drüber gelesen, ein bisschen, weil mir das immer wieder interessiert und bei dieser Verschränkung wird aber, glaube ich, das Einsteinsche Gesetz, dass nichts schneller, also dass Information nicht schneller übertragen werden kann als Licht, an und für sich ja dann doch nicht gebrochen, weil man ja keine Information überträgt, sondern weil halt nur der Zustand des einen unmittelbar dann den invertierten Zustand des anderen annimmt, ja. Aber man kennt den Zustand des anderen ja erst, wenn man es misst.
Ja, genau. Man kann man kann keine Information damit mit Überlichtgeschwindigkeit übertragen.
Wie schade.
Wie schade, ja. Die Verschränkung ist eben was natürlich die Naturgesetze, die wir schon kennen, einhält. Also auch die allgemeine Relativitätstheorie und die spezielle von Albert Einstein. Trotzdem ist es ein Phänomen, für das man eine Geschwindigkeit messen kann, die weit oberhalb der Lichtgeschwindigkeit liegt. Und man kann aber sich kein Experiment ausdenken, mit der man irgendwie Informationen so schnell übertragen kann. Es geht nicht, ja. Und doch wird irgendwas Komisches so schnell übertragen.
Ja. Also, weil die Frage ist einfach, woher weiß dieses zweite Teilchen, dass es jetzt diesen Zustand einnehmen muss, ne? Ja, genau. Und eben, woher weiß es den so schnell? Ja. Und ich meine, Leute wie Tom Campbell, der hat übrigens auch dann so modifizierte Doppelspaltexperimente da angestoßen. Da hat jetzt auch gerade ein Zuhörer oder Zuhörerin darauf hingewiesen. Aber die kennst du jetzt natürlich nicht und die haben dann leider nicht ganz das ergeben, was er vorher gesagt hat und so weiter. Aber die Frage ist eben, woher weiß das zweite Teilchen, welchen Zustand es einnehmen muss, ne? Und zwar in dem Moment, wo das erste quasi seinen Zustand einnimmt. Und da muss man vielleicht auch davor sagen, bevor da die Messung passiert, hat es ja alle Zustände gleichzeitig, die es einnehmen kann. Ist ja eine sogenannte.
Du hast ja richtig Ahnung, du meine Güte. Da muss ich ja noch weiter ausholen. Ja, ist nein, alles korrekt, was du sagst.
Ja. Also, es ja, und dann wird es quasi auf einen Zustand eingefahren und das andere ja. Plötzlich auf dem anderen. Also, es ist trotzdem, der Einstein hat es ja die spukhafte Fernwirkung auch genannt. Ja. Und wir wissen trotzdem nicht, wie das geht, ne?
Und ja, wir wissen ja schon nicht, wie es sein kann, dass das Teilchen, bevor die Messung am anderen Teilchen stattfindet, wie es denn überhaupt alle Zustände, die möglich sind, gleichzeitig einnehmen kann. Das geht ja auch schon gar nicht.
Ja.
Ja, also die Superposition von allen möglichen Endzuständen. Und in dem Augenblick, wo das andere gemessen wird, schnackt das eine eben in den entgegengesetzten Zustand, wenn der Spin insgesamt null sein muss. Ja, es wird scharf gestellt. Also der Zustand des anderen Teilchens, also nicht das, was gemessen wird, aber des anderen Teilchens ist zunächst unscharf, so erkläre ich es manchmal, unscharf. Also der Spin zeigt in alle Richtungen gleichzeitig. Und wenn das eine Teilchen gemessen wird, dann muss das andere den entgegengesetzten Spin haben, durch die Verschränkung und wird scharf gestellt. Also das Scharfstellen ist das, was schlagartig passiert. Und das ist vollkommen rätselhaft. Aber es ist ja schon rätselhaft, wie es gleichzeitig in alle Richtungen. Das ist so ähnlich wie mit der Katze von Schrödinger, die gleichzeitig tot und lebendig ist. Also diese Phänomene, die haben was mit der Zeit zu tun. Ich habe gerade gleichzeitig gesagt. Also da geht es um die Natur der Zeit, die, glaube ich, die Lösung für das Rätsel sein könnte, wie eine Katze gleichzeitig tot und lebendig sein kann. Und so, das ist der gleiche Ansatz in meinen Augen wie eine mögliche Erklärung für diese Verschränkungsphänomene.
Ja. Und obwohl wir überhaupt nicht verstehen, wie diese Superposition überhaupt existieren kann, bauen wir aber schon wieder Geräte damit, ne? Nämlich Quantencomputern.
Ja, kein Problem. Ja. Übrigens, diese Quantencomputer, das ist ja nicht die KI, das ist noch eine Stufe weiter. Die müssten ja wirklich eine fremdartige Logik haben, ja. Also das müsste ja fast so sein, wenn man mit einer KI, mit Quantencomputern redet, wenn es die mal geben sollte, das wäre wie ein Gespräch mit einer außerirdischen Intelligenz. Also stelle ich es mir vor, müsste faszinierend sein.
Die Kombination wird wirklich spannend, ja, weil ich meine, Quantencomputer, wie du sagst, die Algorithmen, die für Quantencomputer geschrieben werden, sind völlig anders als die für normale Turing-Maschinen geschrieben werden. Ja. Ja, aber es geht halt sehr oft um eigentlich Matrizenmultiplikation in der KI und irgendwie, glaube ich, kann man das dann mit Quantencomputern so derartig beschleunigen wahrscheinlich. Keine Ahnung, aber KI wird auch ohne Quantencomputer sehr spannend werden, aber wenn die dann auch noch dazukommen, wenn sie das irgendwann noch mehr stabil kriegen. Ich meine, es gibt ja schon welche, ne? Microsoft und so weiter haben ja alle schon Chips rausgebracht, aber da sind dann halt keine Ahnung, wie viel Qubits, also ein paar Dutzend oder irgend sowas, mit denen kann man halt noch nichts anfangen. Also man braucht da wirklich viel mehr, Größenordnungen mehr und dann kann man irgendwann einmal die Kryptographie brechen und dann sind wir sowieso alle im
Was?
Ja, man kann unsere kryptografischen Verfahren dann mit Quantenrechnern lösen. Und zwar nicht in Milliarden von Jahren, sondern in ein paar Minuten.
Ja, aber du sagst, dann sind wir sowieso alle und hast dann abgebrochen.
Ja, ich wollt nicht fluchen. Sind wir alle im Arsch. Also, Entschuldigung.
Ja, okay. Naja, da fällt uns bestimmt noch wieder was Neues ein, würde ich sagen.
Ja, es gibt dann Post-Quantum Encryption, aber das schraubt ja alles immer weiter auf. Ne?
Na, man kann eben mit den Quantencomputern dann eine neue Art der Verschlüsselung erfinden, ja, weil man kann immer ein Werkzeug in zwei Richtungen verwenden. Ja.
So wird es dann wahrscheinlich laufen. Ja. Ja. Speaker 226 wirft ein Frage, holographisches Universum, Fragezeichen.
Oh, ja, also ich kenne den Begriff der Holographie nur im Kontext mit einem schwarzen Loch, dass also die Informationen, die man, da gibt's ja dieses Buch von dem Susskind, der Krieg um das schwarze Loch, dass also, wenn man was in ein schwarzes Loch reinwirft, also Das ist das Einzige, was mir zur Holographie einfällt. Und wenn man das ganze Universum als schwarzes Loch sieht, dann ist man aber schon wieder in einem Bereich, der also jenseits des experimentell Überprüfbaren ist. Und ich bleibe doch eher lieber in der Nähe dessen, wo ich also denke, da kann ich noch mitreden. Weil so ein schwarzes Loch, da kenne ich wenigstens die Formel und ich kenne die Phänomene. Und da gibt es eben den Effekt, dass in ein schwarzes Loch eben nichts reinfallen kann. Das geht gar nicht, weil es nämlich kurz vor dem Ereignishorizont bleibt es eigentlich stecken, jedenfalls von außen betrachtet, weil da die Zeit stehen bleibt. Und dann haben wir dann das interessante Phänomen, dass der ganze Kladderadatsch, der in so ein schwarzes Loch einfällt, der bleibt eigentlich auf der zweidimensionalen Oberfläche oberhalb des Ereignishorizonts hängen. Ja, weil tiefer von außen gesehen, ist immer alles relativ, tiefer geht's nicht. Und das hat den sehr interessanten Effekt, und deswegen bin ich ja auf diese Sache mit der Information gekommen, dass ein schwarzes Loch Information, meinetwegen die Information in einem Buch, wenn man das ins schwarze Loch wirft, dass die eben nicht im schwarzen Loch für immer für unser Universum verloren ist, weil das würde, glaube ich, irgendwelchen Erhaltungssätzen widersprechen, sondern im Laufe von vielen Jahrmilliarden wird diese Hawking-Strahlung, also das ist eine thermische Strahlung vom schwarzen Loch, wird diese Information kodiert in diese thermische Strahlung wieder ans Universum zurückgegeben, sodass das Grundgesetz der Informationserhaltung erhalten bleibt. Aber alle Informationen, die in dieser Materie, die ins schwarze Loch mal reingefallen ist oder eben nicht reingefallen ist, sondern zweidimensional kurz über dem Ereignishorizont hängen geblieben ist, die ist da als, ja, holographisch nennt man das dann, kodiert in kurz oberhalb des Ereignishorizonts. Besser kann ich es jetzt nicht erklären.
Ja. Ja, das ist irre. Also als Information nach dieser Schau geht also nicht verloren und somit gehen eigentlich auch wir nicht verloren. Ne? Die Information, die uns ausmacht, geht somit auch nicht verloren.
Ne? Ja, also es gibt zumindest...
Sind wir jetzt schon am Ende deines Buches eigentlich.
Also da war, ach so, ja, wir können ja nochmal zurückgehen. Ich würde gerne nochmal zu der Katze gehen, die gleichzeitig tot und lebendig ist. Weil du hattest doch gefragt, wie es mit diesen Naturgesetzen der Quantenphysik ausschaut und unseren Naturgesetzen. Also ich habe das so getrennt. Ich habe also die Naturgesetze mal genommen, die in unserem Alltag gelten. Ja, also wenn ich einen Stein gegen eine Mauer werfe, dann prallt er natürlich von der Mauer ab und der Quantenphysik kann er durch die Mauer durchtunneln. Das ist also was ganz anderes. Und man kann das so vereinfachen oder jedenfalls so sehen, als gäbe es zwei Sätze von Naturgesetzen. Und ja, eine Satz von Naturgesetzen, unserer, der gilt für alle Objekte, die in einem Informationskontakt stehen, und ich habe das Informationsfeld genannt, mit dem das Universum ausfüllenden Informationsfeld. Und in dem Experiment von Erwin Schrödinger, wo es darum geht, dass man eine Katze in einen verschränkten Zustand zwischen lebendiger Katze und toter Katze kommt, da ist es eben entscheidend, damit man das durchführen kann, dass diese Katze informationstechnisch total isoliert ist vom Universum. Und das ist bis heute nicht gelungen, ein makroskopisches Objekt absolut perfekt zu isolieren vom Universum. Denn es darf zum Beispiel keinen Austausch von Wärmestrahlung geben, also Infrarotstrahlung. Die Infrarotstrahlung, Katze ist ja warm, ja. Die Infrarotstrahlung der Katze, wenn die irgendwie nach außen tritt zum Universum, dann werden sofort unsere normalen Naturgesetze gültig. Ja, das wäre beim Doppelspaltexperiment das Gleiche, wie wenn man das mit Nanopartikeln macht. Das hat eben Anton Zeilinger gemacht. Er hat einen Nanopartikelstrahl durch einen Doppelspalt geschickt oder genau gesagt durch ein Gitter. Und wenn die Nanopartikel isoliert waren vom Universum, also wenn man nicht wusste, wo sie langfliegen, dann sah man ein Interferenzmuster. Sie haben sich also wellenartig verhalten, was sie ja nicht dürfen in unserem Universum. Aber in dieser Realität außerhalb unseres Universums, in der Quantenrealität, da haben sie Wellencharakter. Und die Katze, wenn ich die total isoliere, dann kann sie tatsächlich gleichzeitig tot und lebendig sein. Und dann habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie kann denn, das sagt die Quantenphysik, und ich glaube, das ist auch richtig. Also wenn es gelingt, so eine Katze vollkommen zu isolieren, informationstechnisch vom Universum, dann ist sie tatsächlich gleichzeitig tot und lebendig, von außen betrachtet. Und ich glaube, also das wäre jetzt mein Versuch, das zu verstehen, also meine Erklärung. Ich glaube, dass in einem solchen isolierten Volumen, isoliert von unserem Universum, insbesondere vom Informationsfeld, und das wird getragen durch die Wärmestrahlung, elektromagnetische Strahlung, dass da keine Zeit vergeht. Die Zeit ist da nicht existent. Es ist die Ewigkeit. Und dann haben wir das von außen betrachtet, dann haben wir das Phänomen, dass alle Zeitpunkte der Katze, also meinetwegen jetzt, das war ja so ein Giftding, was da ausgelöst werden sollte durch so einen radioaktiven Zerfall. Das heißt, die Katze ist lebendig, 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 lebendig und dann macht der radioaktive Zerfall ping, das Gift wird freigesetzt, dann Katze tot, Katze tot, Katze tot, Katze tot. Das ist der Zeitstrahl. Und in so einem isolierten Bereich ohne Zeit, da werden all diese Zustände der Zeit zu einem Zustand zusammengeschoben, weil es keine Zeit mehr gibt. Und in der Ewigkeit ist sie gleichzeitig tot und lebendig. Das heißt, ich habe jetzt das Problem, dass die Katze gleichzeitig tot und lebendig ist aus Sicht der Quantenphysik in diesem speziellen Experiment, darauf zurückgeführt, dass in solchen isolierten Volumina keine Zeit existiert. Das heißt, das ist eigentlich außerhalb unseres Universums, so wie die Quanten, wie die Astrophysiker sagen, dass vor dem Urknall, da gab es noch keine Zeit. Können wir uns nicht vorstellen, aber es ist so ein Ansatz, um dem auf die Spur zu kommen.
Ja. Ein Ansatz. Und das finde ich eben so, also ich glaube, das muss man vielleicht erst einmal sickern lassen, ne? Also, dass es fast unmöglich ist, ein Objekt quasi zu isolieren, sodass es keine Information austauscht und sich dann, wenn es das tut, wirklich verhält wie ein quantenphysikalisches Objekt, egal wie groß es ist, ne?
Ja.
Das ist nämlich das Verwunderliche. Also ich zum Beispiel habe ursprünglich gedacht, ja gut, Photonen. Ich dachte ursprünglich, dass nur Photonen dieses komische Verhalten zeigen, ja, weil man das ja mit dem Laser macht, das Doppelspaltexperiment. Ja. Aber nein, du hast gerade auch erwähnt, auch Nanopartikel verhalten sich so. Also das sind schon kleine Trümmer, ne, kann man sagen. Ja. Und letztlich jedes Objekt verhält sich so, wenn es völlig isoliert ist und keine Information austauscht. Und sobald man dann misst, wo geht's wirklich durch, hat man dann auf einmal die zwei Häuferln und dann zerfällt quasi das Wellenmuster und man hat die zwei Punkte am Schirm. Und das ist ja so der Original Gangster der Physik-Rätsel, kann man so ein bisschen sagen, oder? Also und auf das baut natürlich auch sehr viel auf. Vielleicht gehen wir jetzt einmal so zu deinen drei Postulaten, die du jetzt auch in diesem Buch Die Intelligenz des Universums, die immaterielle Komponente der Wirklichkeit, so heißt es, ich habe sie ja auch verlinkt. Ich lese die vielleicht einmal kurz vor und dann vielleicht kannst du das erläutern, warum dir das so wichtig ist, warum du diese jetzt postulierst und darauf dann quasi weiter deine Schlussfolgerungen ziehst. Also es ist auch die Grundlage für die Existenz einer universellen Informationsebene, ja, die du ja letztlich postulierst, zu der wir dann kommen wollen. Und das erste wäre, also das Universum ist voller Leben. Das zweite ist, es gibt ein verallgemeinertes Evolutionsgesetz, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, also dass vielleicht auch immaterielle Dinge eine Evolution durchlaufen, vielleicht sogar die Naturkonstanten. Und es gibt einen Erhaltungssatz von Informationen. Auch das hast du ja angedeutet jetzt mit diesem Beispiel mit der Hawking-Strahlung. Information geht offenbar auch nicht verloren, ne? Und ja, dann vielleicht noch kurz dazwischen eingeschoben, weil das ganz am Anfang von Geschmacksmuster kam, ist Strahlung immateriell? Und die Antwort ist nein, ne?
Nee. Ja, also die Antwort ist nein. Also Strahlung, was heißt Materie? Also unter Materie verstehe ich erstmal sowohl die Materie in Form von Atomen, wie wir sie kennen, also wie der Tisch, an dem ich hier gerade sitze, als auch das Licht, weil es Energie ist. Also weil Energie und Materie, also Masse und Energie sind ja das Gleiche. Also immateriell wäre etwas, was in der Physik eigentlich gar nicht vorgesehen ist, in dieser Begriffsbildung, wie ich sie geprägt habe jetzt.
Ja. Okay, aber eben Strahlung ist ja auch, sind ja auch Teilchen, ist ja auch Energie.
Das sag ich und so, ja. Ja. Also ja. Mit in Materie, ja.
Okay. Genau. Mhm. Gut, okay, so. Zu deinen Postulaten.
Ja, also erstmal das Erste ist mir eigentlich ziemlich wichtig. Da wird ja immer gesagt, also von den Materialisten, dass Leben eigentlich sehr unwahrscheinlich ist. Und die rechnen dann aus, dass sich irgend so eine erste Zelle durch Zufallsprozesse hätte entwickeln können sollen. Und das ist dann beliebig unwahrscheinlich, weil da so viele verschiedene Parameter alle gleichzeitig stimmen können. Und wenn da irgendeiner nicht stimmt, dann ist die Zelle oder das erste Lebewesen tot. So, da kommt also raus, und das haben die auch relativ lange geglaubt, ja, dass eigentlich die Entstehung, die spontane Entstehung nach den Gesetzen der Physik, das ist so unwahrscheinlich, dass, also, das ist ungefähr vergleichbar damit, ich nehme da immer eine Schweizer Uhr, ja, weil es irgendwas ganz Kompliziertes ist, dass du plötzlich auf einem unbelebten Planeten eine Schweizer Uhr findest und die Leute sagen, ja, die ist spontan entstanden. Ja, das würde man jetzt nicht glauben, ne? Also, und so ist das auch mit relativ einfachen Lebewesen, also noch unterhalb vom Einzeller. Die sind schon so kompliziert, dass es eigentlich absolut unplausibel ist, dass die von selbst entstanden sein sollen. Und das habe ich immer die ganze Zeit gedacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur auf der Erde Leben gibt, weil überall woanders ist das sowas von super unwahrscheinlich, dass wir am Ende der einzige belebte Planet sind in der ganzen Milchstraße oder sogar im ganzen Universum. Ja, ich dachte immer, das ist falsch, das glaube ich nicht. Ne? Ich dachte immer, also es war aber nur ein Verdacht, ich dachte immer, dass es eine Evolution geben muss, die irgendwie schon in der unbelebten Natur, also eine molekulare Evolution geben muss, die also von einfachen Molekülen kontinuierlich zu komplizierteren Molekülen, und das sind dann Moleküle, die sich vielleicht selber vervielfältigen können, also Autokatalyse wäre da so ein Stichwort, und dann weiter zu noch komplexeren Lebewesen. Da braucht man aber eine Evolution, das war das zweite Postulat, die auch in der unbelebten Natur irgendwie funktioniert. Aber das war so meine Idee, und das Postulat ist in dem Augenblick, wo man auf einem anderen Planeten, womöglich im eigenen Sonnensystem, aber am Ende auch auf Planeten, auf Exoplaneten, also bei anderen Sonnensystemen, wenn man da Leben findet, dann kollabiert das materialistische Weltbild, weil das kann das nicht verstehen. Das heißt, wenn diese Roboter, die da auf dem Mars unterwegs sind, oder wenn wir mal eine Mission zu Enchilada, heißt, glaube ich, da irgend so ein Mond ist das, der so vereist ist, und darunter soll es wohl einen warmen Ozean geben. Also wenn da so eine Expedition diesen Ozean...
Saturnmond, glaube ich. Ja, Enceladus, ja, genau. Aber ja, weiß ich nicht.
Ja, ja, hört sich immer an wie so ein mexikanisches Teigwaren-Ding.
Das ist richtig, ja. Ich habe einmal dran gedacht, wollte es aber nie sagen.
Ja, ja, und da kommen eben aus diesen Tigerspalten sind das, glaube ich. Das sind Spalten im Eis, da kommen so Eisfontänen raus, und da gab es so eine Sonde, die ist da durchgeflogen, da hat Massenspektrum aufgenommen, und das hat schwere Massen, also schwere molekulare Massen nachweisen können, die vielleicht Vielfache von Kohlenstoff enthalten. Ja, das ist ja genau das, was man für Leben erwartet, irgendwas mit Kohlenstoff und eine hohe molekulare Masse. Ist noch kein Nachweis von Leben, natürlich nicht, es können auch einfach Graphitkörner gewesen sein oder sowas, aber sie sind in diesen Eiskristallen von diesem vermutlich vorhandenen warmen unterirdischen Ozean, da ist irgendwas mit Kohlenstoff drin, ja. Und das hat da auf jeden Fall genug Zeit, um Evolution zu durchlaufen, und eigentlich auch genug Energie. Das geht mit Gezeitenenergie, also geothermisch wird das ganze Biest geheizt, ja. Oder eben auf Mars, da ist es ziemlich klar, dass in der Frühphase des Mars gab es eben Wasser und Regen und Meere oder jedenfalls große Seen, weil man auch Flussdeltas gefunden hat, die so versteinert sind, ja. Und da sind ja diese Roboter unterwegs voller Begeisterung, und sie haben Hinweise gefunden, dass vor Milliarden von Jahren da möglicherweise eben ganz einfache organische Verbindungen existierten, die vielleicht durch Lebewesen erzeugt wurden. Es gibt da so einen Stein, den so ein fahrbarer Roboter entdeckt hat, der hat so komische, ja, Tiger Spots heißen die wieder, ja, also irgendwas haben die immer mit Tiger, jedenfalls so Flecken, und da sind sie der Meinung, ja, es kann auch anorganischen Ursprungs sein, aber es könnte auch sowas wie Schimmelflecken sein. Natürlich ist das nicht mehr lebendig, weil das war ja über Jahrmilliarden der kosmischen Strahlung ausgesetzt, und ja, nachdem der Mars seine Atmosphäre verloren hatte, aber es sieht so aus, als gäbe es eine gute Wahrscheinlichkeit, dass wenn man da wirklich mal eine bemannte Mission hinschickt, die dann auch ein richtiges Labor zur Verfügung haben, dass mich das nicht wundern würde und man gräbt ein bisschen, ja, also unterhalb der obersten Schicht, weil die wird ja ständig von Strahlung bombardiert und Strahlung desinfiziert, ja, zerstört also komplexe Moleküle, dass man da am Ende dann Hinweise auf Einzeller findet, die sich in der Frühphase des Mars genauso gebildet haben wie auf der Erde. Und wenn das unabhängig von der Erde geschah, also es kann ja auch sein, dass das Leben von der Erde zum Mars übergesprungen ist durch so einen Meteoriteneinschlag auf der Erde, der dann Trümmer ins Weltall geschleudert hat und auf dem reisten dann irgendwelche frühen Lebewesen zum Mars, dann wären es dieselben DNA-Ketten und so weiter. Aber nehmen wir an, es ist anderes Leben, was ein bisschen anders aufgebaut ist, wo man sagen kann, es hat sich unabhängig entwickelt auf dem Mars zu der Zeit, als er noch Wasser hatte. Wenn das so ist, dann ist das Universum voller Leben, denn es ist voller Wasserplaneten. Und dann ist es vorbei mit dem materialistischen Weltbild, weil es bedeutet, dass Leben und Leben, das sagt sogar Dawkins, Leben ist Information. Leben basiert auf Information, nämlich der Erbinformation. Es gibt kein Lebewesen ohne Informationsträger, ohne DNA oder RNA, also eigentlich DNA, glaube ich, ja. Und dann bedeutet das, also wenn man Leben auf dem Mars findet oder irgendwo anders oder gar auf dem Exoplaneten, dass Information eine ganz wichtige Komponente im Universum ist. Das ist meine Schlussfolgerung. Und dass es überall Leben gibt, das erkläre ich eben mit diesem verallgemeinerten Evolutionsgesetz. Das hängt damit zusammen.
Das finde ich sehr spannend, dass du da diese Brücke schlägst, dass also aus dem materialistischen Weltbild folgt, dass es eigentlich kein Leben auf anderen Planeten geben kann. Also mit materialistischem Weltbild kann man jetzt sagen, wenn wir jetzt nach dem, was wir derzeit wissen, ja. Ja, extrapolieren. Ich habe da zum Beispiel Dr. Helmut Lammer immer wieder zu Gast. Der hat auch mit Kollegen da mehrere Papers geschrieben. Da gibt es auch Sendungen, die heißen Eine einsame Spezies, wo er eben sagt, nach dem, was wir wissen, sind wir die einzigen wahrscheinlich in unserer Galaxie.
Glaube ich keinen Ton von. Aha. Also die einzigen Intelligenten, ja, das setzt ja voraus, dass wir intelligent sind. Ha. Nee, aber dass wir das.
Auf jeden Fall, also er spricht da schon eindeutig von höherem Leben auch. Ja. Also er lasst jetzt nicht.
Der Dackel.
Also er spricht von Dackeln und Katzen und
ja.
Ja, und vielleicht irgendwann einmal Zweibeinern, die Blödsinn machen.
Nee, ich glaube, das ist
auch. Aber auch generell Leben, also es ist von der Pike weg sehr, sehr unwahrscheinlich und schwierig, dass es entsteht.
Nein, das ist der Zeitgeist. Der Zeitgeist, der uns sagt, wir sind alle Materialisten. Ja, irgendwann, das kommt, glaube ich, eigentlich aus dem Marxismus heraus, ja, dass man Religion komplett ablehnt. Und man ist so weit gegangen, dass man das Universum und die ganze Wirklichkeit als so einen großen Wecker ansieht, mit so Zahnrädchen und eine Feder, die hat irgendeiner mal aufgezogen im Urknall und dem rattert das einfach so vor sich hin. Das Einzige, was man Materialismus nicht erklären kann, ist unsere eigene Existenz mit unserem Planeten. Und dann sagen sie als Ausrede, oh, das ist eben beliebig unwahrscheinlich. Ja.
nee. Also nix. Wir dürften ja eigentlich gar nicht existieren.
Ja, genau. Ja. Nee. Also ich denke, dass das Universum eine tiefere, fundamentale Ebene hat, auf der es ruht, und das ist die Information. Und die Information, die hat was mit diesem verallgemeinerten Evolutionsgesetz zu tun. Und deswegen ist das Universum für das Leben maßgeschneidert und es ist voller Leben. Ich kann das nicht beweisen. Aber das sind so Dinge, die mir wahrscheinlich erscheinen aufgrund der Wahrnehmung der eigenen Begrenztheit. Da sind so viele Phänomene, die ich nicht verstehen kann, wo ich denke, okay, Information ist bedeutsam. Wir haben sie bisher in der Physik ausgeblendet. Jetzt blenden wir die mal ein. Und wir brauchen dieses Evolutionsgesetz. Die Idee ist nicht von mir. Dieses verallgemeinerte Evolutionsgesetz sind irgendwelche Amerikaner, die es eben genau in PNAS publiziert haben. Aber dann komme ich dazu, dass das ganze Universum voller Leben ist. Und es ist eben komischerweise auch maßgeschneidert für das Leben. Und das heißt in meinen Augen auch, weil es Planeten gibt, die viel älter sind als die Erde, dass es auch sehr hochentwickelte Zivilisationen geben muss. Es könnte nur sein, dass sie relativ weit weg sind.
Oder sich ausgelöscht haben.
Oh, das ist ja auch der Zeitgeist. Dieser Pessimismus immer, ja, den gibt's aber auch nur in Deutschland.
Ja, das ist einfach eine Möglichkeit, dass halt so eine Zivilisation im Schnitt, Das verhindert natürlich nicht, dass vielleicht doch eine existiert, die über Millionen oder Milliarden Jahre existiert hat. Ja, aber wieder von uns ausgehend natürlich, anthropozentrisch gesehen, ist die Wahrscheinlichkeit ja doch recht hoch, dass sie durch irgendeinen Unfall oder Dummheit sich dann selbst wieder zurück in die früheste Entwicklungsstufe.
Ja, also das ist eine sehr menschliche Denkweise. Was ich gelernt habe in der Physik ist, dass menschliche Denkweisen, also wir denken ja immer gerne in Katastrophen, ja. Also wenn der letzte Baum stirbt, dann stirbt auch der Mensch. Das war das Baumsterben, ja. Seitdem kommen wir in Deutschland nicht mehr aus dem Katastrophendenken heraus, ja. Da gibt's die Last Generation oder also es ist alles Zeitgeist. Die Realität ist viel komplizierter und ganz anders, ja. Also es gab zum Beispiel auf der Erde diese Massensterben-Events, 5 Stück, glaube ich, in den letzten 500 Millionen Jahren. Also einer war eben diese Dinosaurier. Da gab es einen Einschlag durch so einen großen Asteroiden. Aber nach jedem Massensterben, da stirbt ja nicht alles. Ja, also weil die eigentliche Evolution, die ganz entscheidende Basis der Evolution sind sowieso die Einzeller. Und wir bestehen aus sehr hochentwickelten Zellen, genauso wie Mäuse oder andere Lebewesen, aus eukaryotischen Zellen. Und die sind super kompliziert. Die sterben aber eigentlich nicht aus. Ja, aus man sterilisiert die Erde komplett. Also da überlebt immer irgendwas. Und auf der Basis dieser überlebenden Zellen werden sich sehr rasch wieder neue Vielzeller entwickeln. Und dann gibt es eine neue Blüte nach einem Massensterben mit noch viel höher entwickelten Lebewesen. Das heißt, die Dinosaurier sind ja nicht bloß ausgestorben, weil der mit Asteroid eingeschlagen ist, sondern sie waren auch veraltet. Ja, das ist wie, wenn man heute mit dem Röhrenradio rumeiert, ja, oder mit dem Telefon mit einer Wählscheibe. Da würde man auch denken, hey, ja, du bist immer noch mit der Wählscheibe unterwegs, das sind die Dinosaurier, ja? Sondern heute hat man eben so ein Smartphone und die Säugetiere sind eben, also wir, wesentlich weiterentwickelt. Allerdings war es da ganz günstig, dass die Dinosaurier dann mal ein bisschen Platz gemacht haben. Das heißt, es gibt ein Aussterbe-Event, auch eine Zivilisation könnte aussterben, aber dann warten wir mal 1-2 Millionen Jahre und dann gibt es eine neue Zivilisation und es scheint in unserem Universum so zu sein, dass die Komplexität, also der Grad an Höherentwicklung immer hoch geht. Also es gibt Rückschläge, wenn es dann so Massensterben gibt, aber dann geht es wieder hoch. Und ich rede jetzt von Planeten, die meinetwegen erdähnlich sind, die aber jetzt eine Sonne umkreisen, die eine viel längere Lebensdauer hat als unsere Sonne und die heute viel älter sind als wir. Und auf diesen Planeten hatte das Leben viel mehr Zeit, sich weiterzuentwickeln. Und dass das Leben sich dann selber auslöscht, das ist mir eine zu menschliche Denkweise. Also gut, es gibt Massensterbe-Events, es gibt vielleicht auch Kriege, aber danach geht's weiter und vielleicht noch steiler nach oben. So war es jedenfalls auf der Erde in der Vergangenheit.
Geschmacksmuster schreibt Tarek, wir brauchen ein Zivilisations-Backup, ja, also an dem arbeitet ja zum Beispiel Elon Musk, aber das ist auch wieder sehr pessimistisch. Okay, trotzdem muss man sagen, bis jetzt haben wir halt nichts gefunden, ne? Also nicht einmal ein Bakterium, nichts. Oder?
Na gut, also
wir haben aber noch nicht so lang gesucht. Das
mal also so, ja? Ich habe da auf meinem Kanal mehrere Videos drüber gemacht, weil ich von dem Thema vollkommen fasziniert bin, dass da die NASA und vielleicht jetzt in der Zukunft auch die Chinesen, also die raumfahrttreibenden Kulturen, dass sie tatsächlich eben nach Leben suchen. Und zum Beispiel gibt es einen Exoplaneten, den die NASA spektroskopisch untersucht hat. Das ist super raffiniert. Exoplaneten in 100 Lichtjahren Entfernung und da die Atmosphäre analysieren, ja, mit Infrarotabsorptionsspektroskopie. Das geht eben mit diesem neuen Teleskop da, dieses James-Webb-Teleskop. Und sie haben da ein paar Absorptionslinien gefunden, die sehen so aus wie Dimethyl irgendwas. Es ist ein Wasserplanet, also eine super Erde, hat die 8-fache Masse der Erde, also wäre ein bisschen blöd für uns, da würde jeder das 8-fache wiegen, das halten die Beine dann nicht, aber es scheint sowieso ein Wasserplanet zu sein und diese Substanz kennen wir von der Erde her auch in der Atmosphäre, aber es kommt immer als Produkt von Lebewesen und das ist ein Hinweis, es ist kein Beweis, aber es ist ein Hinweis, dass dieser Wasserplanet vielleicht genau diese Lebewesen im Ozean enthält, die dieses Dimethyl irgendwas, weiß nicht mehr wie die Substanz Substanz hieß, die diese charakteristischen Absorptionsmaxima fabriziert, ja, dass die da in großen Scharen auf diesem Wasserplaneten existiert. Es sind alles Indizien, so wie bei, wie heißt denn, der Sherlock Holmes, ja, der Mörder hat einen Fleck auf der Krawatte und deswegen ist er der Mörder. Da muss man noch ein bisschen mehr Beweise rankarren, ja. Aber es sind Hinweise und das sind ganz schön viele Hinweise. Und ich denke, wenn das stimmt mit dem verallgemeinerten Evolutionsgesetz, dann gibt's auch eben hochentwickelte Zivilisationen. Allerdings, erstens sind sie sehr weit entfernt und sie haben uns noch nicht entdeckt, weil unsere Radiosignale sind ja gerade mal 100 Lichtjahre weit gekommen, ja. Also man muss uns ja entdecken in dieser es gibt 100 Milliarden Sonnen und entsprechend noch viel mehr Planeten, ja. Und dann ist die Frage, ob eine andere Zivilisation überhaupt eine Zivilisation ist in unserem Sinn oder ob die ganz anders, vielleicht reden die nicht miteinander oder sonst was, ja.
Unwahrscheinlich, aber mit uns vielleicht nicht, ja. Und ich meine, gut, dieses Thema, ja, außerirdisches Leben, Möglichkeit, natürlich auch Zusammenhänge mögliche mit dem UFO-Phänomen und so weiter, das ist natürlich ein Thema, das hier auf dieser Sendung schon von allen Seiten ausgewalzt wurde. Das möchte ich nur vorausschicken, ja.
Und also habe ich ja gar nichts Neues erzählt, aber das allgemeine Evolutionsgesetz.
Naja, das meine ich ja damit nicht. Aber ich sage nur, es ist jetzt nichts Neues hier und ich habe überhaupt kein Problem mit der Idee, dass da Leben draußen ist. Ja.
Achso, du wärst da skeptisch, hört es so an.
Nein, ich spiele nur immer des Teufels Advokaten. Das verstehen aber viele immer wieder falsch. Die glauben, ich glaube das dann alles. Nein, ich versuche nur Dinge von allen möglichen Seiten zu beleuchten und auch zu hinterfragen. Und das ist halt wirklich so eine zentrale Frage, die halt auch so viel an philosophischem Rattenschwanz nach sich zieht. Ne? Ja. Ich finde es interessant, dass du das dann umkehrst und sagst, und wenn wir Leben finden, dann wäre das materialistische Weltbild damit gestorben.
Ja, sicher.
Ist es so?
Ich sag das mal so. Ja, weil das materialistische Weltbild sagt doch, dass wir eine große Maschine bewohnen. Ja, und ich sagte ja schon, ein auch noch so einfaches Lebewesen, wenn es leben kann, also Stoffwechsel hat und sich vermehren kann, ist komplexer als eine Schweizer Uhr. Und eine Schweizer Uhr entsteht auf einem unbewohnten Planeten nicht einfach so hier nichts durch Zufall. Ja, in der Situation sind wir.
Ja, ja.
Also wenn es woanders Leben gibt, dann ist das kein Zufall, sondern ein Evolutionsprozess, der überall im Universum funktioniert. Und dann haben wir haufenweise Leben im Universum. Und dann ist es sehr unwahrscheinlich, wenn es nicht auf den viel älteren Planeten, die dann 10 Milliarden Jahre alt sind, dass es da nicht viel höher entwickeltes Leben gibt als bei uns.
Ja, gut. Also ich finde trotzdem das Paper von Helmut Lammer finde ich sehr interessant. Er hat da interessante und gute Argumente dafür, dass es eben doch sehr unwahrscheinlich ist, aber ich sehe natürlich auch deine Argumente.
Ja, was hat er denn für Argumente?
Das wird jetzt das sprengen, so. Das kann er jetzt auch nicht so wiedergeben. Also die haben das wirklich von allen möglichen Seiten sind die das angegangen. Eines der wichtigen Argumente ist zum Beispiel, dass eben höheres Leben sehr wahrscheinlich sauerstoffbasiert ist, weil das eben die höchste, also durch die Sauerstoffreduktion die größte Energiemenge gewonnen werden kann. Ich kann das jetzt alles nur wiedergeben und dann, ich meine, das ist Atmosphärenphysiker und so weiter, ja, und Planetologie. Und wenn man das dann alles zusammennimmt, ich finde es interessant. Ich finde die Argumente von Helmut Lammer und Manuel Scherf finde ich ausgesprochen interessant. Ich hoffe, Sie haben Unrecht. Sie hoffen,
was ist denn mit dem Sauerstoff? Ich meine, es kann doch durchaus sein, dass ein Planet eine Sauerstoffatmosphäre hat.
Also ja, man hat noch nichts gefunden. Ne? Also er sagte, wenn
nichts gefunden.
Bis jetzt, wenn es Sauerstoff mit, ich glaube, Sauerstoff, Kohlenstoff, ich möchte da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, weil ich auf das jetzt nicht vorbereitet bin. Aber er sagt, er gibt ganz klar auch vor, wir haben Unrecht, also die Autoren dieses Papers, wenn zum Beispiel ein Planet, oder er sagt, dass wenn Planeten mit einer ganz bestimmten Atmosphäre gefunden werden, dann schaut die Sache wieder ganz anders aus. Aber ja, aus der Planetenentwicklung und aus der Dynamik und was da alles dabei sein muss und Plattentektonik, man glaubt ja gar nicht, was da alles zusammenspielen muss. Und der Mond, es braucht einen Mond. Also das ist so. Mond,
ja, das ist, aber der Mond wird überschätzt, finde ich.
Das weiß ich nicht. Ich bin kein Planetologe.
Nein, aber Plattentektonik braucht man in der Tat, damit man Lebewesen auf einer Oberfläche hat. Aber da wäre die Frage, ob, wenn man jetzt keine Plattentektonik hat, dann hätte man einen Wasserplaneten, ob da nicht im Wasser auch durchaus eine Zivilisation entstehen könnte. Also Stichwort Delfine. Allerdings könnten die jetzt schlecht irgendwie Astronomie und Raumfahrt entwickeln. Ja, das heißt, wir wüssten von denen nichts und die wüssten von uns nichts. Nee. Aber sie können durchaus intelligent sein.
Ja, natürlich. Es ist, also es geht ja dann auch darum, in weiterer Folge dann wirklich eine Zivilisation, die dann tatsächlich Raumfahrt betreibt und so weiter. Also die gehen wirklich dann so weit, dass sie sagen, okay, wirklich Hochzivilisation, die dann auch wirklich letztlich mit uns überhaupt in Kontakt treten kann. Ja,
ja, aber was eben immer passiert ist, dass man mit so Argumenten überflutet wird. Also das ist ja bei all diesen Debatten so. Es gibt ganz viele Argumente, dass es kein höher entwickeltes Leben im Universum gibt. Zum Beispiel Plattentektonik, zum Beispiel Sauerstoff. Und ich komme dann immer gar nicht hinterher mit den Gegenargumenten. Jeder Wasserplanet, der einigermaßen groß ist, muss eine Plattentektonik haben. Ja, das ist ganz normal. Und dann gibt es auch Kontinente. Also diese Entwicklung der Erde ist nicht vollkommen ungewöhnlich. Die Venus hat keine Plattentektonik, weil sie keine Ozeane hat. Ja. Aber
man könnte aber, ja dann doch zum fragen, okay, wenn das Leben, wenn das Universum voll Leben sein soll, warum findet man dann nur, zum Beispiel in unserem Sonnensystem gibt's Leben auf der Erde, warum nur da? Warum haben wir noch nirgends anders Leben gefunden? Na, da mehr ein Ansatz
da davon. Da muss man mal hinfahren. Ich denke, man muss einfach mal auf den Mars. Der Mars
also ist auf dem Mars sind wir jetzt schon seit Jahrzehnten
davon. Aber nur mit so blöden Robotern, die keine vernünftigen Analysen machen können.
Oh doch, die können, die Mars Rover können immer differenziertere Analysen machen.
Ja, aber was, das, also erstmal muss man unter die Oberfläche, weil die Oberfläche
Die haben auch Bohrer, Manke, ja, aber bohren, nicht so weit. Ja, okay.
Das ist so ein Bohrer wie meine Bohrmaschine, wenn ich hier einen Dübel setze, ja, vom Krümel raus.
Weiß ich nicht, okay.
Du brauchst aber ein ordentliches, und die haben ja eben tatsächlich Hinweise gefunden. Aber sie, jedenfalls, was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Ja, der Mars, da haben wir eben ein bisschen Pech. Der Mars hatte eben eine zu geringe Masse und hat seine Atmosphäre verloren und er hatte auch keine Chance, eine Sauerstoffatmosphäre zu entwickeln, weil er nicht lange genug gelebt hat. Die ist ja auch auf der Erde erst vor 500 Millionen Jahren, also sozusagen vor kurzem entstanden durch die Photosynthese. Ja. Das ist schon richtig. Aber in der Kohlendioxidatmosphäre kann es durchaus einfache Lebewesen geben, die durchaus einen vernünftigen Stoffwechsel haben. Und die erzeugen ja dann den Sauerstoff. Also ich mir ist das dieses Denken, ja, also es muss so sein wie auf der Erde und wehe, es ist anders, dann funktioniert es nichts. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich habe die ganze, also wenn ich zum Beispiel behaupten würde, ja, jetzt hätten die Quantenteleportation noch nicht entdeckt. Und ich würde sagen, verschränkte Systeme müssen eigentlich das Phänomen der Quantenteleportation zeigen. Da würden alle sagen, der spinnt. Unsinn. Es ist aber so, es gibt die Quantenteleportation und wir können sie nicht verstehen. Und es gibt so viele Sachen, die jenseits dessen sind, was wir begreifen. Und deswegen habe ich ja dieses Postulat aufgestellt. Wenn wir irgendwo anders als auf der Erde Leben entdecken, dann müssen wir unser Weltbild, was den Materialismus angeht und die Wahrscheinlichkeit von Leben, komplett über den Haufen werfen. Ja? Also ich habe mich da aus dem Fenster gehängt. Das kann natürlich sein, dass erst in 100 Jahren Leben entdeckt wird. Das erlebe ich dann nicht mehr. Aber das ist mein Postulat. Wenn man einen dummen Einzeller auf dem Mars oder sonst wo entdeckt, dann habe ich recht.
Und
sonst
der keine Verbindung jetzt, wenn man auf dem Mars findet.
Natürlich.
Ja, genau.
Ja, richtig.
Oder wenn man jetzt zum Beispiel auf Proxima Centauri und dort kann man dann davon ausgehen, dass
man muss da immer mal hin, ja. Aber die Europäer kommen ja noch nicht mal bis zum Mond, ja. Ist ja furchtbar. Wir kommen überhaupt nicht, ja. Und jetzt neuerdings sind sogar Flugreisen verboten oder was, ja. Wir kommen ja überhaupt nicht vom Fleck. Aber ich glaube, andere Leute kommen vom Fleck.
Ja. Ich meine.
Also jedenfalls mit den Teleskopen.
Burkhard Heim ist ja schon angesprochen worden, ne? Und der hat ja sowieso gesagt, dass also Raumfahrt, so wie wir das jetzt betreiben wollen, mit Raketen nicht geht. Ja, also der hat ein
Radio. Das ist ja auch so ein Optimist, ne? Das sind die Leute, die immer sagen, es geht nicht.
Naja, ja, ist ja richtig. Ja. Naja, wie willst du denn auf Proxima Centauri kommen, 4 Lichtjahre entfernt, wenn du mit der Rakete vielleicht gerade mal 20% der Lichtgeschwindigkeit erreichst?
Dann was meinst du denn mit Rakete? Jetzt so ein chemisches Ding oder was?
Ja, irgendwas, was hinten raus Materie rausstoßen muss, damit nach vorne einen Schub kriegt.
Oh, ja, also es ist in der Tat sehr schwierig mit interstellaren Reisen, weil die Distanzen sehr groß sind. Ja. Und jetzt müsste man halt ins Detail gehen, mit was für Antrieben man da arbeiten könnte. Also es gibt da erstmal die Idee des Ionenantriebs und da bräuchte man als Energiequelle Fusion. Also nur, wenn es uns gelingt, die Fusion zu zähmen, also die eigentliche Energiequelle des Universums, dann werden wir in der Lage sein, eben den Planeten zu verlassen. Sonst werden wir für alle Zeit auf der Erde festgenagelt bleiben. Weil die Fusion ist diese eine Energiequelle, außer wir entdecken nochmal was Neues, irgendwas mit schwarzen Löchern oder
aber
so.
Aber Moment, selbst, schön, dass ich unterbreche, aber selbst mit der Fusion kommen wir bestenfalls auf, was heißt, ich meine.
20% Licht, ja.
Ja, also das, damit kannst du doch keine Raumfahrt machen. Da brauchst 20 Jahre, bis du auf Proxima Centauri bist und dann braucht, wenn es sagen, wir sind hier, braucht es 5 Jahre, bis es wieder da ist. Ich meine, das ist ja, das kannst du ja vergessen.
Aber jetzt wieder die Einbettung in den Zeitgeist. Nehmen wir mal an, wir leben jetzt wir sind nicht 2020, sondern 1880 und alle Leute sind mit Pferdekutschen unterwegs. Und dann kommt ein Visionär und sagt, ja, du wirst demnächst von London in 8 Stunden in New York sein. Und dann sagen, ja, da hat sie ja nicht mehr alle. Ja.
Ja.
Und doch ist es heute so, weil es einfach plötzlich ganz neue Möglichkeiten gibt.
Das wollte ich aber, genau dort wollte ich hin, weil Burkhard Heim eben da zum Beispiel, also deshalb ist er auch so populär auf meiner Sendung, glaube ich, der hat wirklich in den 50er Jahren, also auch Feldantriebe hat der erdacht. Also, ja.
Okay.
Und eben auch interstellare Reisen, aber auf eine Art, wo er sagt, man transformiert sich da auf die Informationsebene.
Ach so,
dann wieder runter dort, wo man will. Und zwar geht es dann instantan, so wie die spukhafte Fernwirkung. Ne? Also ja, das wäre, ja, können wir uns nicht vorstellen jetzt, aber ich sage mal, ja, so geht dann Raumfahrt. Ne?
Ja, wir sind, also was mich eben immer so nervt ist, wir sind in einer Zeit jetzt, wo jeder denkt, es bleibt alles so wie jetzt. Und wir denken in diesen engen Kategorien, wir haben jetzt verstanden, man braucht eine Sauerstoffatmosphäre, sonst gibt es kein intelligentes Leben. Ja, aber dass man zum Beispiel mit irgendwelchen ganz anderen Stoffwechseln Systemen vielleicht auch den Antrieb erreicht zu höherem Leben oder so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da gibt es dann immer irgendwelche Argumente, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ja, aber es kann ja was ganz Neues passieren. Und nur dieses Visionäre, die Menschen den Geist öffnen, dass vielleicht was ganz Neues kommen könnte. Also zum Beispiel höhere Raumdimensionen oder solche Sachen. Ja, was wir sind in der Situation des Dackels, der sagt, es gibt keine Bücher. Das ist mir dann zu blöd. Ja, also und wenn man sich selber so beschränkt, dass man sagt, nee, da gibt jetzt nicht Neues mehr, ich fahre jetzt nur noch Fahrrad bis zum Nachbarort und das alles, was ich die nächsten 500 Millionen Jahre machen kann, ja, tut mir leid, dann hast du eben eine Selbstbegrenzung der Kultur und natürlich werden die anderen Kulturen, wie zum Beispiel China, einfach davonrennen, weil die machen nämlich neue Sachen.
Sehr gut.
Also ist meine Meinung, ja. Diese Selbstbegrenzung hier, ja, wir müssen jetzt uns einschränken und, oh, nee. Aber als Wissenschaftler geht ein Wissenschaftler braucht Visionen, um den Antrieb zu haben, Neues zu entdecken oder vielleicht auch ein Erfinder. Und ich weiß, das habe ich ja versucht in diesem älteren Buch, die Intelligenz des Universums und davor war das rätselhafte Gewebe der Wirklichkeit. Ich weiß, dass wir über die Wirklichkeit erst sehr wenig wissen.
Das ist richtig, ja. Aber bist du noch da? Hallo?
Ja, jetzt bist du da.
Okay. Aber weil du vorher gemeint hast, ja, wir sind so in diesem Modus, dass alles so bleibt, wie es ist. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, Sabine Hossenfelder, ich weiß nicht, ob du sie kennst.
Ja, YouTuberin.
Bitte?
Eine YouTuberin, Kollegin.
Ja, genau. Ja, und ich finde äußerst interessante Beiträge. Ich bin absolut immer ihrer Meinung, aber was weiß ich denn schon. Aber eines der Dinge, die sie auch immer bekrittelt, ist, dass wir in einer Erstarrung sind. Ja, dass seit 50 Jahren gibt's eigentlich keinen Fortschritt in der Physik. Wir haben versucht, mit der Superstring-Theorie weiterzukommen.
Ja.
Sehr viele sagen, das ist eine Sackgasse. Ich glaube das auch. Aber naja. Und
also, wieso meinst du das? Kannst du das mal begründen?
Nein, ja, was ist denn rausgekommen bis jetzt?
Ist nichts rausgekommen. Man kann das nicht experimentell überprüfen. Ist schon recht.
Ja, super. Wir haben 11 Dimensionen. Und was machen wir jetzt damit?
Also, ja, ist schon klar. Ja.
Man kann es dann ingenieren. Du als Experimentalphysiker. Ne? Also und dann gibt's ja, jetzt trifft man ein bisschen ab, aber ist mir jetzt wurscht. Ich finde das gerade jetzt interessant. Townsend Brown sagt ja wahrscheinlich was.
Nö, ich weiß nicht mal. Kannst du mal sagen, worum es geht?
Antigravitation, Elektrogravitation.
Ist das mit der rotierenden Scheibe? Da war mal was mit einer rotierenden Scheibe.
Das war Österreicher, der Theimer, glaube ich. Ja. Der hat da in Wiener Neustadt geforscht. Aber da geht's um, und man sagt ja auch dem B-52-Bomber nach, dass er da seine Flügelspitzen ionisiert und so weiter. Da geht's, wie gesagt, ich kann das jetzt nur so laienhaft wiedergeben, aber das quasi, wenn du ein elektrisches Feld hast, dass dann, glaube ich, in Feldrichtung eine Schubwirkung entsteht. Und das soll experimental physikalisch nachgewiesen sein, aber eben gibt es keine Theorie dafür und deshalb gibt es das nicht. Aber du hast davon noch nichts gehört. Okay.
Ja. Da kann ich jetzt keine qualifizierte Meinung zu sagen, aber man müsste sich damit beschäftigen. Ja, also da muss man auch die Experimente genau anschauen, was da gemacht wurde. Aber ich bin immer offen für Neues. Das ist das, was ich gelernt habe. Ja, ich bin also keiner von denen, die gleich mal sagen, das ist alles Quatsch, ich weiß doch ganz genau, wo es lang geht. Das sind alles immer, das sind so religiöse Dogmen, an denen man festhält. Man ist nicht offen für Neues und dann passiert eben auch nichts Neues.
Ja. Ja. Du sprichst ja auch von der Religion des Materialismus, ne?
Na, Ideologie, würde ich sagen, ja.
Okay.
Es ist eine Ideologie, die eben mit Dawkins eben sehr schön da so eine Art Bibel da, zumindest was die normale Religion, also den lieben Gott da von den Christen angeht, was das betrifft, der also da mit größter Intensität gegen den christlichen Glauben gewettert hat, aber dann eigentlich genau dasselbe gemacht hat, was die Religion auch tut. Er hat eine Ideologie entwickelt, nämlich das materialistische Weltbild. Und das ist auch eine Ideologie. Das darf man auch nicht in Zweifel ziehen. Und man wird auch angegriffen, wenn man sagt, ja, stimmt das denn wirklich? Gibt es nicht vielleicht auch eine immaterielle Ebene in der Realität, die wir bisher übersehen haben, ja? Und das ist so unwissenschaftlich, dass man Neues, weil die Wissenschaft sucht nach Neuen. Ja, die Frau Hossenfelder hat recht. Die Physik stagniert ein bisschen. Aber da gibt's dann wieder dieses Beispiel aus dem Ende des vorletzten Jahrhunderts, also 1900. Da wollte doch irgendjemand, war das Planck oder irgendjemand, oder wollte da Physik studieren und als junger Anwärter fürs Studium wurde ihm gesagt, studier bloß nicht Physik, also 1899 oder so.
Du hast alles schon gegessen, wir haben alles.
Die haben ja schon alles, die hatten da gerade mal die klassische Physik, ja. Und ich weiß nicht, wir sind heute ein bisschen in der Stagnation, aber das liegt auch an dieser Selbstbegrenzung des Denkens, ja. Und ich denke, die KI, da habe ich jetzt große Hoffnung, dass wir mit der KI, also die KI hat doch jetzt vor kurzem irgendwelche mathematischen Rätsel gelöst, an denen die Mathematiker
leiden inzwischen massenweise an Depressionen, weil es ist wirklich arg, weil sie einfach sagen, was soll ich dann, ja? Also die was immer ich möchte, das Ding macht es viel schneller und löst Rätsel, von denen wir noch gar nicht gewusst haben, dass es überhaupt Rätsel ist.
Ja, genau. Die Nervenleitung in der KI ist Lichtgeschwindigkeit oder halbe Lichtgeschwindigkeit und unsere Nervenleitung ist irgendwas mit Kilometern pro Stunde oder sowas, ja. Also Millisekunden statt Gigahertz Taktrate. Wir sind hoffnungslos unterlegen, aber ich als Wissenschaftler muss sagen, wenn so eine KI dann wenigstens mal auf was Neues kommt, dann haben wir mal bei wenigstens was Neues, was unser Festgenageltsein auf der Erde und dann dieser ewige Energiemangel, den wir jetzt in Europa haben, was also diese Begrenzung unserer Zivilisation aufhebt. Ja.
Ja.
Dann eben wenigstens die KI, wenn wir es schon selber nicht hinkriegen.
Übrigens bei der Fusion wird die KI ja inzwischen auch eingesetzt mit einigem Erfolg. Ne? Also die kommt da auf, also man hat sogar schon nachgedacht in Richtung, dass man über eine KI dieses Eindämmungsfeld steuern lässt und so. Was soll schon schief gehen, sage ich dazu nur, aber
so, was ist denn mit der, die ist ja nicht so gefährlich, die Fusion, oder? Was wollt ihr jetzt andeuten?
Naja, wir sind doch ein paar Millionen Grad und wenn so ein Ding unkontrolliert wird.
Da ist aber ganz wenig Zeug drin. In einem richtigen Kernreaktor mit Uran sind, keine Ahnung, 100 Tonnen oder so an Spaltbaren oder jedenfalls an Uran versammelt und das ist schon ein Haufen Zeug. Währenddessen in einem Fusionsreaktor, also jetzt im ITER oder so, wie viel Materie ist denn da drin? Ein Kilo oder sowas, ja. Und sobald da ein Loch drin ist, dann kühlt das schlagartig ab und wird vollkommen ungefährlich. Okay. Also das ist eine andere Kategorie von Gefahr. Ist viel weniger gefährlich, soweit ich das einschätzen kann.
Also auch Strahlung ist ja da dann nicht so das Thema, ne?
Das ist, also natürlich, ja. Es gibt Neutronen und dann gibt es Neutronenaktivierung der umgebenden Materialien, aber wir reden da nicht über diese extremen Strahlungsniveaus, die du in einem Spaltungsreaktor hast. Das ist eine ganz andere, also viel geringere Gefahr insgesamt. Ja. Also der wird auch nicht explodieren, der implodiert übrigens, weil er hauptsächlich aus Vakuum besteht. Also zumindest ist so ein Standard, ein Tokamak ist das, glaube ich, also der ITER. Ja, also da hätte ich mal viel weniger Angst davor. Aber also Angst hilft eben auch nicht, wenn man in die Zukunft aufbrechen will. Ja, also ich persönlich hätte also keine Sorgen, also bin ja sowieso alt. Ich würde gerne zum Mars fliegen und von mir aus also mit einem One-Way-Ticket, weil das lohnt sich bei mir ja sowieso. Ich bin jetzt, werde dieses Jahr 70. Ich bin so neugierig, da, auf was da draußen ist. Ja, und immerhin haben wir jetzt diese großen Teleskope. Und was für eine unfassbare Vielfalt und Lebendigkeit dieses Universum vielleicht hat. Und wir wissen das gar nicht.
Mhm. Absolut, ja. Room 302 fragt, ob du mit den Forschungen von Walter Russell vertraut bist.
Nee, also da kommen immer irgendwelche Namen. Was sind das denn für Forschungen? Mir wäre es lieber, wenn ich dann wüsste, was hat er denn gemacht? Dann weiß ich es vielleicht.
Also ich weiß, ich habe vor 20 Jahren da eine Sendung über ihn gemacht und er hat, glaube ich, die Klima...
Wann machst du denn Sendungen?
Seit 26 Jahren. Und er hat, glaube ich, die Klimawerbung mit nuklearer Strahlung irgendwie zusammengebracht. Aber egal, das Klimathema ist jetzt zum Beispiel auch etwas, das du sehr ausgiebig behandelt hast. Ja. Das ist jetzt ein Fass, das wir heute nicht aufmachen, aber vielleicht einmal in der Zukunft. Du bereitest da was vor. Du bist da durchaus auch kontroversiell.
Ich habe so das Gefühl, sobald man eine eigene Meinung im heutigen Europa hat, ist man der böse Kontroverse. Ja. Du musst ja nur irgendwas meinen, was jetzt nicht gerade
ist. Du bist der Abtrünniger.
Ja, ich finde, ich fahre zum Beispiel nicht gerne Fahrrad, ja, da bin ich ja schon wieder der Böse, ja, mein Gott
nochmal. Was, du fährst nicht gerne Fahrrad? Du traust dich so aus noch sagen?
Leider, ich habe ja, also gut, ich habe ein E-Bike, ja.
Das ist ja noch schlimmer.
Nee, sobald du selber denkst, habe ich so das Gefühl, ja. Oder was hatte ich denn jetzt? YouTube hat mir ein Video gekillt. Das darf doch nicht wahr sein, ja. Ich bin zum ersten Mal
mit. Ja, was glaubst du, warum ich nicht auf YouTube bin? Das interessiert mich nicht.
Ihr macht doch gar nicht so schlimme Sachen, oder? Macht ihr schlimme Sachen?
Nein, aber ich möchte einfach auf keinen Fall mich dem Algorithmus unterwerfen müssen, wie die ganze Zeit.
Der hat mich gekillt, weil ich irgendwas von diesen Klimasachen, ein Detail, ja, also ungefähr so die Kategorie, die Erde ist eine Kugel und keine Scheibe. Und dann schaltet ein YouTube ab, weil man irgendwas gegen diese Dogmen gesagt hat. Das darf doch nicht wahr. Ich habe reine Physik gebracht. Ja,
aber das also mache ich ständig auf dieser Sendung. Ich hinterfrage ständig Dogmen. Also ich glaube.
Ja, das stand ja auch genau. Du bist ja, also mal, ja, dann, du kannst gar nicht auf YouTube. Geht gar nicht.
Obwohl es gibt.
Krank, dass wir in unserer Gesellschaft jetzt also gar nicht, also weil aus der Abweichung, aus der Mutation des Denkens, ja, das ist ja auch die Natur selber. Mutationen, was Neues, was anderes, das bringt den Fortschritt.
So ist es. Ja,
das war jetzt gut, oder?
Ja. Gehen wir jetzt zurück zu deinen Postulaten und wie du dann zu deinem Schluss kommst, der immateriellen Komponente der Wirklichkeit, weil darauf möchte ich auf jeden Fall noch hinkommen halt, weil das interessiert mich eigentlich wirklich.
Ach so, das sind wir noch gar nicht. Also.
So richtig nicht, ne?
Ja.
Also vielleicht gehen wir, also gut, das erste Postulat haben wir jetzt ausgiebig besprochen. Wir werden sehen. Also ich hoffe, man findet bald irgendwas, wirklich. Also ich möchte.
Dann habe ich gewonnen.
Dann, ja, schau mal. Also, und dann vielleicht zum zweiten Postulat. Es gibt ein verallgemeinertes Evolutionsgesetz.
Ja, es ist nicht von mir, sondern ich habe in meinem Buch auch die Original, also die das erdacht haben, die Leute. Die habe ich zitiert und ich fand dieses Argument der Leute, dass es auch in der unbelebten Natur eine Entwicklung hin zu höherer Komplexität gibt. Und die haben dann erstmal Komplexität definiert als das Maß an Informationen, die man braucht, um die Funktion eines Objekts zu erfassen. Und da wäre zum Beispiel jetzt einfach ein Stein, ja, mit einer bestimmten Masse. Da spielt es ja keine Rolle, an welcher Position die einzelnen Atome sind. Da braucht man nur die Materialzusammensetzung und die äußere Form. Und dann ist die funktionale Information eine relativ geringe Informationsmenge. Und so ein komischer Stein, der hat dann eben nur eine geringe Komplexität. Ganz im Gegensatz zu einem Objekt wie eben meiner Schweizer Uhr, vielleicht mit dem gleichen Gewicht. Aber da müssen eben schon die Atome in solchen Zahnrädern und Federn und sowas eben organisiert sein. Und da ist die Information, um die Natur, um die Uhr zu erfassen. Also nehmen wir an, wir wollen einen Plan der Uhr machen, ja, da brauchen wir schon ein paar Megabyte, um den Plan ordentlich aufzuzeichnen. Und das nennt man, also das haben diese Autoren so erdacht, das nennt man funktionale Information. Also wie viel Information, wirklich Megabyte, brauche ich, um der Funktion des entsprechenden Objekts gerecht zu werden. So, wenn man jetzt einen Einzeller nimmt, so ein Pantoffeltierchen, dann explodiert die Informationsmenge, weil nämlich diese ganzen Proteine und die Erbsubstanz und die Zellwand und was nicht alles, das muss alles an der richtigen Stelle sein. Man braucht viel mehr funktionale Informationen, um die volle Funktion eines Pantoffeltierchens, also eines Einzellers, zu erfassen, als eine Schweizer Uhr. Und jetzt haben die gesagt, dass wir also in der unbelebten Natur auch eine Entwicklung über die Zeit, das sind allerdings lange Zeitspannen, hin zu höherer funktionaler Komplexität haben. Dass man also überall im Universum eine Entwicklung hat, nicht etwa zu mehr Langeweile, sondern zu mehr Vielfalt und zu höherer Komplexität. Und ein Beispiel, das habe ich jetzt mir allerdings selber ausgedacht, ist jetzt zum Beispiel das Universum selber. Das Universum hat angefangen als heißer Gasbehälter. Ja, es war also ganz nach dem Urknall, war die Temperatur irgendwelche 10.000 Grad, also Kelvin, und es war angefüllt mit relativ hoher Dichte von Wasserstoff und Helium. Und kein Mensch, wenn damals schon ein Mensch gelebt hätte, hätte vorhergesagt, dass wenn wir genug Zeit vergehen lassen, diese unwahrscheinliche, ungeheure Vielfalt an Galaxien, an Sternen, an Planeten entstanden sein könnte aus diesem heißen Gas. Und doch ist es so. Also das Universum mit seiner fantastischen Vielfalt und der Vielfalt alleine, wie viele verschiedene Sterne es gibt, mit verschiedenen Farben, verschiedenen Größen und was nicht alles, ja, oder die schwarzen Löcher, ja, das hätte man nicht vorhersehen können aus diesem Startpunkt eines Behälters mit heißem Gas. Und was da passiert ist, ist das Zusammenwirken von Gravitation und den anderen Naturgesetzen, die also zu dieser Komplexität hingeführt haben. Und die Autoren in diesem Papier, die bringen noch andere Beispiele. Einer ist, glaube ich, Geologe, der hat gemeint, dass ursprünglich auf der Erde, glaube ich, nur 5 oder 10 Mineralien existierten und heute kennt man irgendwie mehrere tausend Mineralien. Das heißt also, die Vielfalt an Gesteinsarten, an Mineralien oder Kristallen, die hat sich auch enorm vergrößert. Oder ein anderes Beispiel ist die Vielfalt an chemischen Elementen. Wir starteten hauptsächlich mit Helium und Wasserstoff und es gab noch ein bisschen Lithium und Beryllium, aber nur ganz wenig. Und dann hat sich durch diese Prozesse im Universum hat sich die ganze Vielfalt der chemischen Elemente, davon gibt es irgendwie, also ich glaube 92 oder wie viele, nee, 92 ist Uran, also etwas mehr als 80 stabile Atome, also Elemente und dann noch ein paar radioaktive, hat sich aufgespannt. Allerdings ist im Fall der chemischen Elemente die Vielfalt nach oben begrenzt, weil jenseits vom Uran oder so, da sind die Atomkerne instabil. Das heißt, nach einigermaßen kurzer Zeit hatte sich durch diese Evolution hin zu mehr Komplexität zu mehr Vielfalt, hat sich die gesamte Vielfalt aufgespannt und war dann begrenzt. Also weil mehr chemische Elemente gibt es in unserem Universum nicht, die einigermaßen stabil sind. Und beim Leben ist eben unklar, ob diese Evolution, die wir im Leben beobachten, zu höherer funktionaler Information, also höherer Komplexität, da sind wir ja im Augenblick ziemlich weit oben als Menschen, ob die nach oben begrenzt ist. Oder kann die Komplexität von Lebewesen oder sagen wir mal die Intelligenz, kann die beliebig anwachsen? Das sind so Fragen, die diese Autoren bei diesem verallgemeinerten Evolutionsgesetz diskutieren.
Und ein wichtiger Begriff ist auch der Begriff der Entropie. Ne? Ja. Also im Prinzip das Maß an Ordnung, wenn man es ganz verkürzt sagen möchte. Ne? Also ja. Du hast da sehr schöne Erklärung auch im Buch, nämlich je mehr Mikrozustände dann zum selben Makrozustand führen, desto höher ist die Entropie und desto niedriger der Grad der Ordnung. Ich hoffe, man kann das jetzt irgendwie nachvollziehen. Das heißt, wenn ich jetzt Wasser gefroren habe, dann ist es völlig egal, wie die Moleküle jetzt genau da irgendwie erstarrt sind. Ja. Auf die Oberfläche ist immer Eis und ist glatt. Ja, also um jetzt dieses Makroobjekt Eiswürfel zu beschreiben, gibt's tausende Milliarden Varianten, wie diese einzelnen Wassermoleküle jetzt zueinander stehen, das interessiert ja aber keinen mehr. Ne? Und ja, in anderen Fällen, wenn jetzt das Wasser erwärmt wird und so weiter, wird es schon interessanter. Ne? Wo gehen die dann hin? Und dann gibt es da vielleicht sogar Wellenbildung, wenn da irgendwas drauf ein. Also, so halt, ja. Also dann wird auf einmal der Makrozustand sehr viel abhängiger von dem, wie die Moleküle da sind. Und das kann man jetzt dann umlegen auf das von dir genannte Beispiel der Zelle.
Ja.
Die hat halt eine sehr niedrige Entropie, also einen hohen Grad an Ordnung. Das ist halt alles immer, da muss man ein bisschen sich dran gewöhnen, dann ist es immer andersrum dann.
Oh ja, das ist ganz schwierig. Ja.
Und die Entropie hat aber im Universum die Tendenz immer zu steigen. Das heißt, auch wenn dann nach der klassischen Physik, nach der materialistischen Ideologie, wie man so will, wird's wärmer, plötzlich wird's kälter und die Entropie steigt und steigt. Sie kann quasi in einem abgeschlossenen System, wo keine Energie zugeführt wird, nur steigen oder gleich bleiben. Ne?
Hey, und du hast ja richtig...
Ich hab dein Buch gelesen.
Schon ziemlich lange solche Interviews, ja, meine Güte. Ja, es ist so, also in einem abgeschlossenen System, und das ist immer das, was die Physik untersucht, steigt die Entropie nur an oder sie bleibt konstant. Sie sinkt aber nicht ab. Das heißt, das System kann eigentlich nur altern in unserem Sinn. Das heißt, die Ordnung nimmt ab und irgendwann bei irgendeinem Apparat oder so, der altert und dann funktioniert er eben nicht mehr, weil er unordentlicher wird. Der Grad an Unordnung kann nur ansteigen in einem abgeschlossenen System. Und das ist das, was die klassische Physik eben immer bearbeitet hat. Und in diesem Bild kann sich natürlich Leben nicht erklären, weil Leben hat eben eine ganz niedrige Entropie beziehungsweise einen sehr hohen Grad an Ordnung. Aber es gibt eben eine gegenläufige Entwicklung und das sind nicht Gleichgewichtssysteme, Systeme, die nicht abgeschlossen sind, sondern die von Energie durchströmt werden. Da kommt eben neben der Entropie plötzlich diese zweite extrem wichtige Größe dazu und das ist die Energie. Mit Energie kann ich Ordnung erkaufen und deswegen meint eben sogar hier dieser Dawkins, dass Leben Energie ist oder Energie ist die Basis des Lebens, Stoffwechsel wäre das. Wir müssen auch jeden Tag was essen und das verbrennen wir, weil mit Energie können wir Ordnung erzeugen. Entgegen diesem Naturgesetz des ständigen Anwachsens der Entropie, also des Alterns. Ne? Also, es gibt also zwei gegenläufige Naturgesetze. Das eine führt eben zum Wärmetod, zu immer mehr Unordnung. Das gilt für Systeme, die keine Energie zur Verfügung haben. Aber das ganze Universum ist ja sehr großzügig mit Energie. Wir haben ja diese ganzen Sonnen, die machen ja gar nichts anderes, als Energie in den Raum hinaus zu sprühen und diese ganzen Planeten mit Energie zu bestrahlen über Milliarden von Jahren. Und mit dieser Energie kann zumindest im Prinzip gegen diesen ständigen Anstieg der Entropie, also gegen die Unordnung, kann Ordnung entstehen. Das heißt, das ganze Universum mit seinen Sonnen und Planeten, also die Planeten werden mit Energie bestrahlt und das sind eigentlich Brutstätten für die Entwicklung höherer Komplexität, sprich Leben. So sehe ich das.
Aber eines, was ja dann auch komisch ist, also wenn wir wieder zum Urknall gehen, da haben wir also den Urknall, wir haben quasi, das ist ja abgeschlossene Systeme, aber bestimmte Menge an Energie, wo immer die jetzt herkommt, ist ja wurscht. Und am Anfang ist die Entropie ja eigentlich relativ hoch, weil das ist ja einfach nur ein Gas, wie du sagst, ne?
Nein. Die Entropie nimmt die ganze Zeit zu. Im ganzen Universum. Also das muss ja auch so sein, wenn man das ganze Universum als abgeschlossenes System nimmt. Allerdings ist es ein bisschen schwierig für das ganze Universum, was vermutlich unendlich ist, sowohl eine Energieerhaltung als auch diese Zunahme der Entropie überhaupt zu definieren. Aber ich glaube, die Lehrmeinung ist, dass die Entropie im Universum die ganze Zeit zunimmt. Weil die Entropie, die Temperatur abnimmt.
Aber was ich da irgendwie jetzt gerade nicht ganz verstehe, ist, wenn sich dann die Planeten, also die Galaxien und die Planeten und so weiter und die Sonnen gebildet haben, dann ist die Entropie ja gesunken. Und die haben sich ja im ganzen Universum, nicht?
Nein. Also, wie war denn, also, sobald wir uns mit Größen für das ganze Universum beschäftigen, wird es ein bisschen unübersichtlich. Also, und wenn wir die Entropie, also da wäre ja zum Beispiel die Hintergrundstrahlung. Also wenn man nur mal, also ich denke, dass diese elektromagnetische Strahlung, also alle elektromagnetische Strahlung, Licht und eben die Hintergrundstrahlung, dass das eine ganz große Rolle spielt, weil diese elektromagnetische Strahlung eben auch der Träger des Informationsfeldes ist. So. Und die kosmische Hintergrundstrahlung, das ist ja die thermische Strahlung, die zu bestimmten Zeiten sogar die Hauptkomponente im Universum war, strahlungsdominiert, die hat ja die Temperatur gesenkt die ganze Zeit. Also die hat ja angefangen, war ja eigentlich unendlich, ja, oder irgendwann mal 10.000 Grad oder ein paar tausend Grad, als das Universum durchsichtig wurde, glaube ich, ja. Und dann ist aber diese Temperatur der kosmischen Hintergrundstrahlung heute auf ungefähr 2,7 Grad Kelvin abgesunken. Und das ist ja genau der Kältetod. Ich glaube, da ist die Entropie angestiegen. Wie war das denn nochmal? Die Entropie steigt, wenn die Temperatur sinkt, oder? Sowas war das doch. Also ja. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber naja. Da war was.
Okay, ja, es ist immer wieder verwirrend. Aber gut, jetzt zurückkommen wir zu deinem zweiten Postulat. Also da sagst du, dass eben es gibt ein verallgemeinertes Evolutionsgesetz. Und das braucht man dann ja eigentlich, oder das bedingt ja dann auch dein erstes Postulat, nämlich dass das Universum voller Leben ist. Ja. Weil dann ist man nimmer mehr auf Zufall angewiesen, sondern dann, du sagst ja damit, dass auch unbelebte Materie einer Evolution unterworfen ist. Das heißt, immer komplexer wird.
Korrekt.
Und dann ist halt die Frage, wo kommt eigentlich die Information her und was hält diesen Prozess aufrecht, oder?
Ja, wo die Information herkommt, die muss, wenn das dritte Postulat sagt ja eben entsprechend dem Informationserhaltungssatz der Quantenphysik, das gilt für Quanteninformationen und ich habe das dann entsprechend der Diskussion zwischen Hawkins und Susskind eben aufgebohrt auf die allgemeine Information, dass da eben auch ein Erhaltungssatz gilt, ganz kontraintuitiv, also wir würden ja denken, wenn man ein Buch verbrennt, ist die Information weg, aber das meinte eben Susskind nur genau nicht, ja, weil er meint, es gibt eine Information Erhaltungssatz. Was soll ich hier sagen? Ja, das ist da also ein. Also bleiben wir erstmal bei. Was war jetzt nochmal die Frage? Jetzt bin ich durcheinander gekommen.
Ich habe jetzt nur kurz das erste, dein zweites Gesetz wiederholt und gesagt, dass daraus ja eigentlich auch sich das erste ergibt. Ne?
Ja.
Und ja, gehen wir vielleicht auch jetzt zum dritten. Ja? Also
nein, warte mal, beim zweiten wollte ich jetzt noch sagen. Also lassen wir das mal mit der Information einen Augenblick beiseite. Also ich hatte mir dann im Buch, glaube ich, auch in einem Video überlegt, wie denn eigentlich sinnvollerweise der Schritt von der unbelebten Natur zur belebten Natur erfolgt sein könnte, nach dem Wissen, was wir heute haben. Und Sie haben eben auch auf diesen Asteroiden, da gibt's so Krümelmonster, also das sind so relativ kleine Asteroiden in erdnaher Umlaufbahn, haben sowohl die Japaner als auch die Amerikaner Proben zurückgeholt und haben auf diesen Relikten aus der Frühphase des Universums, das sind also so Asteroiden, die aus lockeren Gesteinskrümeln bestehen, haben sie langkettige Kohlenwasserstoffe gefunden und übrigens auch andere Bausteine. Ich glaube auch die Nukleinsäuren haben sie gefunden. Auf diesen aus der Frühphase übrig gebliebenen Trümmerstücken der Planeten Bildung. Das heißt, dass diese langkettigen Kohlenwasserstoffe und auch diese etwas komplexeren Verbindungen, dass die eigentlich schon in Vorläufersystemen, bevor unser Sonnensystem entstanden sein müssen. Das heißt, da gab es schon eine Evolution hin zu komplexeren Molekülen. Und wenn wir damit starten und wir gehen auf die Erde in einen flachen Gezeitentümpel, auf dem wir also Temperaturschwankungen haben. Man braucht Temperaturschwankungen, weil wir brauchen einen Energieantrieb und Temperaturschwankungen sind eine Energiequelle. Dann kann man sich überlegen, wie man in Schritten hinkommt zu sich selbst vervielfältigten langkettigen organischen Molekülen und dann weiter hin zu ersten Lebewesen. Und das dachte ich, glaube ich, kriege das jetzt hier in diesem Audio-Interview so schnell nicht auf die Reihe. Aber es ist eine Grafik, die ich gemacht habe, die also basiert auf den ganzen Erkenntnissen der Leute, die diese Forschung betreiben, die sich also mit der molekularen präbiotischen Evolution da auseinandersetzen, bis hin zu den einfachsten Lebewesen. Und dazwischen gibt es sich selbst vervielfältigende, autokatalytische, etwas komplexere Moleküle. Und die erforderlich dafür, und da gibt es auch Papers richtig in Nature und so weiter, ist eben Temperaturunterschied oder auch Salz, also pH-Gradienten, also irgendein Energieantrieb in so frühen Gezeitengewässern, also als die Erde so noch nicht so besonders alt war, aber immerhin schon ein Tag- und Nachtzyklus da war. Und da hat man ja eben einen Gradienten in der Temperatur und eventuell auch, ich glaube, es ging auch um Gradienten im pH-Wert. Das ist dann der Energieantrieb, der diese Evolution antreibt. Und dahinter steckt eben die Idee einer Evolution in der unbelebten Natur, die dann kontinuierlich in frühes Leben übergeht. Und diese logische Kette, die hat, glaube ich, noch irgendwo eine Lücke. Da fehlt nur ein Baustein, ja, einen missigen Link. Aber dann hätte man eine Evolution, die beginnt genau bei diesen einfachen Molekülen, die sie auf diesen Bennu, heißt, glaube ich, ein so ein Asteroid, Bennu oder Bennu, so haben die den genannt, die Amerikaner, ja, von diesen Molekülen, die man da gefunden hat, hin zu ersten Lebewesen auf der Erde. Ja, und dieser Prozess, wenn der so richtig ist, dass die Erklärung, wie Leben auf der Erde entstanden sein kann, dann ist der überall im Universum genauso oder ähnlich abgelaufen. So, das wollte ich erklären.
Ja, höchst faszinierend. Das heißt, auch da wieder durch die Energiezufuhr, also Gezeiten, wo sich dann irgendwas ausdehnt und wieder zusammenfällt oder so, wo dann diese Molekülketten, weil sie sich immer wieder auftrennen und sich neu bilden und dann irgendwann... War ist ja da Kombination da, die stabil ist und die bleibt dann auch und so entwickelt sich das dann weiter. Aber auch wieder da das Prinzip Energiezufuhr senkt dann die Entropie. Weil je mehr, wir geordnet, die werden ja dann geordneter, diese, die sind nicht irgendwie durcheinander, sondern die, da gibt es dann eine ganz bestimmte Kombination, wie sie die aneinander rein und die bleibt dann, ne?
Ja, der Antrieb ist also erstens Energiezufuhr und zweitens eben das Wechselspiel aus Mutation und Selektion. Das, was die Evolution antreibt, aber eben diesmal in der unbelebten Natur.
Ja, faszinierend. Okay, wenn wir jetzt zu deinem dritten Postulat gehen, nämlich es gibt einen Erhaltungssatz der Information. Da wäre es ja richtig spannend, finde ich.
Ja, aber das ist ja gar nicht von mir, sondern das ist ja genau diese Diskussion, The Black Hole War ist, glaube ich, der Titel von dem Susskind-Buch, das habe ich also mit großer Faszination gelesen und das gab also einen sehr, ja, in der Wissenschaft recht populären Streit zwischen Hawkins und Susskind und Hawkins hat gemeint, nee, die Information, die in dem Buch ist, wenn das da ins schwarze Loch fällt, dann ist sie weg, so. Und das widerspricht, glaube ich, genau so irgendeinem Entropiesatz, weil wie war denn das nochmal? Das kriege ich jetzt auch nicht mehr auf der Reihe. Es hat was mit dem Naturgesetz der ständigen Erhöhung der Entropie zu tun. Genau, weil die Entropie eines schwarzen Loches ist nämlich ganz niedrig. Das ist super geordnet, weil es gibt nur einen Mikrozustand, den das schwarze Loch ausmacht. Nämlich es ist rund, hat eine bestimmte Masse und fertig. So, das heißt aber, es hat eine ganz niedrige Entropie. Und wenn ich da jetzt irgendwas Ungeordnetes reinschmeiße, dann ist diese Entropie weg. Das geht aber nicht. Sie würde dann sinken. Ja, also das geht ja gar nicht in einem passiven System. Und die Lösung des Problems war eben, dass nichts eigentlich von außen betrachtet in ein schwarzes Loch einplumpsen kann, weil die Zeit kurz oder genau am Ereignishorizont stehen bleibt und das schwarze Loch eben, das ist dann wieder von Hawking, dass das eben thermische Strahlung abgibt und mit der Zeit kodiert in die thermische Strahlung die Information zurückgibt. Und das bedeutet für uns, dass auch für mich selber, dass die Information, die in meinem ganzen Leben drin steckt und auch in meinem Gehirn, also meine Gedanken, mein Ich eigentlich, dass das, wenn ich sterbe, in gewisser Weise erhalten bleibt. Allerdings ist diese Art und Weise, wie die Information erhalten bleibt, so ähnlich wie die Energieerhaltung von einem Tank eines Benzinautos. wo ich jetzt mit rumfahre und der Tank ist dann leer. Und die Energie in dem Tank ist weg, weil der Tank leer ist, aber sie ist nicht weg, weil es gibt einen Energieerhaltungssatz, sondern sie ist fein verteilt über die Strecke, die ich gefahren bin. Oder wenn man es vielleicht ein bisschen angenehmer formuliert, meine, alles, was ich getan habe in meinem Leben, alles, was ich denke, alles, was ich bin, ist eingewoben in die Zukunft, aber ganz fein, dissipiert, fein verteilt. Ich habe mit anderen Menschen geredet, ich mache dieses Interview hier, ich habe Bücher geschrieben oder ich lebe einfach bloß. Und das verändert die Zukunft. Die Zukunft ist das Produkt dieser ganzen informationsbasierten Prozesse der Vergangenheit. Also wir sind eingewoben in die Zukunft. Ich weiß nicht, ob das ein Trost ist, ja, aber es ist ein Gedanke.
Ja, irgendwas von uns bleibt dann damit auch.
Ja, ne? Es bleibt. Die Zukunft ist eine andere, weil es uns gegeben hat. Und das ist die Idee der Dissipation. Also Dissipation heißt feines Verteilen der Information. Also wir verändern die Zukunft, auch wenn wir nicht mehr sind. Und das Ganze hat was damit zu tun, dass wir die Zeit selber nicht wirklich verstehen.
Ja. Burkhard Heim hat dann übrigens zwei weitere Zeitdimensionen definiert. Der hat keine räumlichen, sondern Zeit.
Und da bin ich immer, da kann ich, also ja, mir reicht die eine Dimension Zeit schon, die verstehe ich schon nicht.
Ich weiß, ja. Das ist, aber es ist interessant, ne, weil wenn es drei Raumdimensionen gibt, wäre es doch schön, man hatte so gern Symmetrien und so in der Physik, wenn es auch drei Zeitdimensionen gäbe. Ne?
Ja, also, ich bin Experimentalphysiker. Ich brauche ein Experiment. Erhaltungssatz der Information, da gibt es ja tatsächlich, dass man ein Quantenbit nicht löschen kann. Das kann man auch tatsächlich, das wurde auch nachgewiesen oder ja, so. Ich habe das zwar viel weitläufiger interpretiert, aber es gibt immerhin Basisexperimente zu meinen Aussagen, ja. Also ich versuche dichter bei der Idee der Naturwissenschaft, wir befragen die Natur, es gibt Experimente und versuche dabei zu bleiben. Allerdings braucht man Visionen, die weiterführen.
So, wir sind bei über 2 Stunden jetzt. Das heißt, wenn jemand anrufen möchte, die Zoom-Leitung ist ja offen. Das heißt, jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt. Eiskristall stellt eine interessante Frage, nämlich gilt der Informationserhaltungssatz auch für die dunkle Energie oder dunkle Materie? Spielt die da irgendwie rein? Das ist ja auch so ein Mysterium. Ne? Die haben ja eigentlich eingeführt, weil man sie die Sachen nicht erklären kann, ja, die da im Kosmos sind. Haben gesagt, ja, da muss noch irgendwo Masse sein, die man halt nicht sieht. Ne?
Ja. Ja, wir haben eine Gravitationswirkung von irgendwas, was wir nicht sehen können und auch überhaupt gar nicht irgendwie ansatzweise nachweisen können. Zum Beispiel rotieren die Galaxien erheblich zu schnell. Aber wir brauchen die dunkle Materie auch, um die Galaxienbildung insgesamt nach dem Urknall in der relativ kurzen Zeitspanne überhaupt verstehen zu können. Wir brauchen zusätzliche Gravitation. Und da ist eine Idee, ist, dass es eben irgendwelche Materie gibt. Also Materie wären jetzt Elementarteilchen, die wir noch nicht kennen, die das bewirken. Ja, allerdings ist es überhaupt nicht gelungen, auch nur ansatzweise ein zusätzliches Elementarteilchen zu finden, zumal der Zoo der Elementarteilchen, die wir kennen, der scheint so relativ abgeschlossen zu sein. Also es gibt 3 Familien und von jeder Familie gibt es auch mehrere Mitglieder, aber es hat eine hohe Symmetrie und man kann sich eigentlich nicht wirklich vorstellen, wo da jetzt noch ein neues Elementarteilchen sein könnte. Dann gibt es die Idee von supersymmetrischen Teilchen, noch zusätzliche, da hat das CERN aber nicht den leisesten Ansatz gefunden. Allerdings, wenn es dunkle Materie gibt, die irgendwie auf neuartigen Elementarteilchen beruht, dann müssten für diese Elementarteilchen, soweit wir wissen, eben auch die normalen Naturgesetze gelten. Ja. Es gibt noch ein paar andere Fragen, wo ist die Antimaterie geblieben? Müsste eigentlich auch viel mehr Antimaterie geben. Okay, aber eben diese Entropiegeschichte, ich glaube, dass die Entropiegeschichte oder auch dieses Evolutionsgesetz, das verallgemeinerte, hat was mit der Natur der Zeit zu tun. Und die Zeit selber ist gültig für alle Objekte, die zu unserer vierdimensionalen Raumzeit gehören. Auch für die Objekte, die wir noch nicht kennen.
Okay, du kommst ja dann irgendwann zu dieser Aussage, Wirklichkeit, das ist eigentlich eine Blase in einer die quasi in einer fremden Unendlichkeit schwimmt. Jetzt sage ich einmal ganz blöd, könnte es sein, dass diese fremde Unendlichkeit das ist, was wir schwarze Materie nennen und diese Blase das ist, was wir unser bekanntes Universum nennen?
Nein, ich glaube, das ist wirklich ein großer Unterschied. Diese okay. beiden unbekannten Komponenten. Also im Urknall ist unser Universum als vierdimensionale Entität entstanden. Und in dieser vierdimensionalen Blase, da gibt es eben Energie und Materie und diese ganzen Elementarteilchen. Und die Elementarteilchen zum Beispiel, die kann man auch ansehen als Anregungszustände der vierdimensionalen Raumzeit. Die Raumzeit wird da eigentlich mehr als Gewebe gesehen. Da bin ich auch dicht an der Stringtheorie. Und wenn man einen solchen Gewebefaden anregt, also so wie eine Saite bei einer Gitarre, dann ist das ein Elementarteilchen. Das ist ein Anregungszustand der Raumzeit. Ich kann ja auch Teilchen, Antiteilchen, Paare aus dem Nichts erzeugen durch Energie. Ja, indem ich also die Raumzeit sozusagen nerve, dann fängt die an zu vibrieren und dann haben wir so ein neues Elementarteilchen. Ja, und die aufgrund der Haltungssätze sind die zeitlich stabil. Gut, aber das alles, auch die unbekannten Komponenten der vierdimensionalen Raumzeit, wie die dunkle Materie und die dunkle Energie, die gehören mit zu dem, was im Urknall entstanden ist. Das ist zumindest meine Ansicht. Das Interessante ist allerdings, dass außerhalb unseres Universums, also wenn man eben sich von diesem Informationsfeld, was ich postuliert habe, abkoppelt, da kommen wir zu der Existenz der Katze. Ja, wenn ich die Katze perfekt isoliere, dann vergeht von außen betrachtet für die Katze im Innern dieses abgeschlossenen Volumens keine Zeit. Und dann kann ich mit diesem Bild erklären, warum diese Katze gleichzeitig, für uns gleichzeitig tot und lebendig ist. Nicht für die Katze. Für die Katze vergeht die Zeit ganz normal. Aber in so einem abgeschlossenen Volumen, und dieser ist abgeschlossene Volumen, was entkoppelt ist von unserem Informationsfeld, was eben so verdammt schwierig ist, da hätten wir ein Volumen definiert, was ein Teil der Realität ist, bevor unser Universum entstanden ist. So dass ich habe dieses Bild, dass unser Universum, bevor es entstanden ist, da war kein Universum, sondern da war die Ewigkeit. Und in dieser Ewigkeit, da gelten diese anderen Naturgesetze, die Naturgesetze der Quantenphysik, in der diese ganzen Spinnereien, eben die Zeitlosigkeit existieren. Und für Systeme, die nicht an unser Informationsfeld angekoppelt sind, die befinden sich eben dann sozusagen in diesem Bereich außerhalb unseres Universums und für die gelten dann wieder diese ursprünglichen Gesetze der Quantenphysik. Und unsere Naturgesetze gelten nur für alles, was von diesem Informationsfeld so erfasst wird. Das heißt, das Universum selber erzeugt seine eigene Realität erst. Und vorher gibt es eine andere Realität und das ist wirklich die Ewigkeit. Also das ist mein Bild.
Ja, das müssen wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen aufarbeiten. Also das ist, genau, weil das ist wahrscheinlich jetzt für viele schwer nachzuvollziehen. Das heißt, so wie eben die, du nennst es ja, also so wie Schrödingers Katze quasi isoliert ist und dann in einen Quantenzustand übergeht, aber sobald sie quasi gemessen wird, dann sich entscheidet, lebt sie oder ist sie tot, so kann man jetzt quasi, so kann man erklären, wie die Wirklichkeit entsteht. Also die Wirklichkeit entsteht dadurch, dass Information ausgetauscht wird.
Dass man ankoppelt an das Universum ausfüllende Informationsfeld. Also so ist mein Bild, ja. Und das kann man sehr schön mit dem Doppelspaltexperiment zeigen, dass also Systeme, wie eben meinetwegen, wenn man das mit Elektronen macht oder eben auch mit Nanopartikeln, die verhalten sich eben nach den Naturgesetzen, die vor dem Universum existierten, so interpretiere ich das, also die sind dann eben nicht lokal zum Beispiel, dass diese Nanopartikel durch einen Doppelspalt, selbst wenn nur ein Nanopartikel unterwegs ist, fliegt es durch beide Spalte gleichzeitig. Ja, das ist dasselbe wie die Katze, die gleichzeitig tot und lebendig ist. Das gilt aber nur für Nanopartikel, die grundsätzlich prinzipiell nicht beobachtet werden können. Sie müssen vom Informationsfeld des Universums entkoppelt sein. Ja, und dann sind sie, man nennt das auch nicht lokal, sie sind überall gleichzeitig. Das kann man sich natürlich gar nicht vorstellen, aber das ist wieder dieser Begriff gleichzeitig. Das hat was mit Zeit zu tun, ja. Und dann entsteht hinter dem Doppelspalt eben Interferenzmuster. Selbst wenn zu einem Zeitpunkt nur ein Nanopartikel unterwegs ist. Und der Zeilinger hat dieses, mit dem Nobelpreis, der Typ da, meines Erachtens aus Wien, aber von mir aus auch aus Innsbruck, der hat
eben... Na, er hat, glaube ich, in Innsbruck gearbeitet und jemand hat eh geschrieben, wo er in Wien dann auch gewirkt hat, aber ist ja egal, ist halt da ein Detail, ja.
Jedenfalls, er hat diese Nanopartikel erhitzt mit dem Laser, deswegen Nanopartikel, das geht eben nur mit Nanopartikeln, also ein Atom kann man nicht erhitzen, und dann glühen die. Ja, wenn sie glühen, kann man sie beobachten, wo sie langfliegen. Und wenn sie glühen, emittieren sie Infrarotstrahlung, also ein Strahlungsfeld, und dann sind sie angekoppelt an das universelle Informationsfeld, so mein Bild, und dann ist vorbei mit den quantenmechanischen Eigenschaften. Sie verhalten sich wie ein Tischtennisball und fliegen gefälligst nur durch einen der beiden Doppelspalte, kein Interferenzmuster. Das heißt, die elektromagnetische Strahlung ist, glaube ich, der Hauptträger dieses Informationsfeldes. Und das hat er sehr schön gezeigt. Sobald man also den Laser einschaltete, obwohl der die Flugbahn der Teilchen nicht beeinflusst, ja, er hat sie nur heiß gemacht und dann kann man sie eben beobachten. Man muss sie aber nicht beobachten. Es genügt, dass man sie prinzipiell beobachten kann. Mhm. Also, dass das Universum wissen kann, das Universum kann wissen über die elektromagnetische Strahlung, wo dieses verdammte Teilchen langfliegt, und dann verschwindet dieses Interferenzmuster. Und wenn man das wir machen das, glaube ich, im Studium im dritten Semester, dann glaubt das ja kein Mensch, ne? Die denken, ja, der spinnt ja, also wieso, was da, oder der Laser verschiebt diese Teilchen, die fliegen dann sonst wohin. Das kann man aber auch so machen, dass man absolut sicher sein kann, dass die eigentliche Flugbahn von den Teilchen, die man durch den Doppelspalt durchschickt, dass man die absolut nicht beeinflusst. Ja. Und trotzdem, in dem Augenblick, wo ein Informationsaustausch zwischen dem Environment im Englischen, also der Umgebung, und den Teilchen im Prinzip möglich ist, sobald also das Informationsfeld sich einschaltet, verhalten sich die Teilchen wie Teilchen. Und ohne Informationsfeldkontakt verhalten sie sich wie Wellen, beziehungsweise Wellen ist nicht ganz der richtige Ausdruck, sondern sie sind nicht lokal, sie sind überall gleichzeitig entlang der Flugbahn.
Es ist so irre. Das heißt, wenn keiner hinschaut, dann schummeln sie, ne? Kann man so sagen?
Nein, wenn, ja.
Ja, dann gehen es doch beide.
Unsere Naturgesetze gelten nur für Systeme, die im Kontakt mit unserem Universum sind. Das ist meine Interpretation.
Ja.
Und sonst gilt dieser andere Satz von Naturgesetzen, den wir mühsam den Studierenden in der Quantenphysik-Vorlesung beibringen.
Ja, das heißt, die Quantenebene ist das, es ist quasi so diese Urebene, und eigentlich ja. Wo kommt dann das Bewusstsein rein? Weil eigentlich könnte man dann ja sagen, und sobald da jetzt Bewusstsein da ist und quasi da hinschauen kann, muss sich die Quantenebene entscheiden, was sie dem Bewusstsein jetzt zeigt.
Nein, es muss, der Forscher oder die Forscherin muss da nicht hingucken. Es genügt der Kontakt mit dem Universum, mit dem Environment. Also du brauchst da nicht auf dem Bildschirm zu gucken, damit das Interferenzmuster verschwindet. Also es braucht kein, das Bewusstsein spielt für diese Phänomene keine Rolle. Es geht um die Ankopplung an das Informationsfeld, unabhängig von unserem Bewusstsein. Allerdings, aufgrund der Informationserhaltung wäre die Interpretation, dass unser Bewusstsein, also unser Gehirn hat ja eine unfassbar hohe Komplexität. Ja, also ist der Endpunkt der augenblicklichen Evolution, und unser Bewusstsein ist also in dem Bild, was ich entworfen habe, eine unfassbar hohe Verdichtung des Informationsfeldes wegen der Informationserhaltung. Die Information war vielleicht zu Beginn des Universums gleichmäßig verteilt.
Eieiei. Jetzt höre ich dich leider nicht mehr, Gerd. Vielleicht noch einmal einsteigen, oder du bist jetzt jedenfalls weg plötzlich. Dummerweise. Immer wieder Probleme mit den Verbindungen. Da bist du wieder. Gerd, du warst jetzt kurz weg. Wir hatten das eben im Vorgespräch, da einmal kurz. Also wir hatten jetzt gerade den Fall, dass du kurz weg warst.
Wie kurz war ich denn weg?
So 10, 15, 20 Sekunden, würde ich sagen.
Ach so, ja, sorry, ich weiß nicht. Also wir haben ja diese hochmoderne Glasfaserverbindung, die leider wohl Wackelkontakt hat.
Ja, keine Ahnung. Aber okay, das heißt, ich glaube, du warst eben gerade da, dass also der Punkt eben ist, dass es muss niemand hinschauen. Das ist auch interessant, weil es wird ja, ich sage mal, in der so allgemein wird ja immer gesagt, ja, Bewusstsein bewirkt erst so quasi, dass man muss da eben draufschauen und dann passiert da was. Ich glaube auch, dass Tom Campbell da in die Richtung argumentiert hat. Aber kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, sein modifiziertes Doppelspaltexperiment hat dann eh nicht das ergeben. Vielleicht eben genau deshalb, weil es muss niemand hinschauen, sagst du, sondern es reicht, dass man hinschauen könnte.
Nein, es geht um die Ankopplung an das Environment. Das ist die physikalisch korrekte Interpretation. Mhm. Sobald also eine Messung des Ortes im Prinzip möglich ist, wird der Ort scharf. Aber die Messung muss gar nicht durchgeführt werden, oder es muss kein Bewusstsein beteiligt sein, sondern es muss im Prinzip möglich sein. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, weil also viele Leute denken, dass der Forscher da hinguckt und durch unser Bewusstsein, durch unser Denken entsteht die normale Realität. Nein, das ist auch lehrbuchphysikalisch falsch. Es genügt eine Ankopplung an das Environment. Ja.
Okay, und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Das heißt, wir sind da in unserem kleinen Universum und sind dann umgeben von dieser Unendlichkeit, die komplett auf der Quantenebene funktioniert, wo da gibt's keine Zeit, da gibt's auch keinen konkreten Zustand, prinzipiell alles ist möglich, nichts ist fix, so auf die Art, oder?
Na doch, es sind schon Gesetze. Es sind also die uns fremdartigen Naturgesetze der Quantenebene. Das sind auch Naturgesetze, aber andere Naturgesetze. Also wie jetzt diese Ewigkeit ausschaut. Also ich hatte mich die letzten paar Monate, weil ich auch für meinen Verlag eigentlich ein Buch über Zeit schreiben soll, der Verlagschef, das ist der mit dem Dackel und den Büchern, ja, der hat gesagt, so Gerd, du musst ein Buch schreiben, was ist Zeit? Ja, und da habe ich gegrübelt und gegrübelt und gegrübelt. Ich bin der Zeit nicht auf die Spur gekommen. Es ist zum Beispiel in schnellen Raketen vergeht die Zeit schneller von außen betrachtet. Aber für den Raumfahrer in der Rakete merkt er überhaupt nichts. Ja? Da gibt es das Zwillingsparadoxon und es gibt eben eine schnellere Zeit in der Nähe von starken oder in starken Gravitationsfeldern. Das ist da dieser Science-Fiction-Film Interstellar, der hat das sehr schön beschrieben.
Großartiger Film.
Großartig. Ja, großartig. Und es ist physikalisch richtig. Und ich habe versucht zu verstehen, was ist das denn, was die Zeit in starken Gravitationsfeldern oder in schnellen Raketen schneller vergehen lässt, von außen betrachtet, nicht von innen. Ja. Und bin aber dem eigentlichen Wesen der Zeit nicht wirklich auf die Spur gekommen. Ich habe so ein paar Sachen gefunden. Also eigentlich habe ich so eine Gemeinsamkeit gefunden zwischen spezieller und allgemeiner Relativitätstheorie. Ich kann da ein bisschen was erklären oder verstehen. Aber was ich verstanden habe, ist, dass die Zeit tatsächlich, wie Einstein sagte, die vierte Dimension ist. Sie gehört als eine Art Dimension zu den drei Raumdimensionen und ist damit Teil unseres Kontinuums, was im Urknall entstanden ist. Und vor dem Urknall gab es keine Zeit. Das war wirklich die Ewigkeit. Und wenn wir ein Volumen abkoppeln von unserem Universum, also von der elektromagnetischen Strahlung hauptsächlich, dann haben wir eine zeitlose Raumkapsel oder Zeitkapsel geschaffen, in der dann zum Beispiel diese Katze ist. Ich hatte mich dann auch gefragt, wenn man also so ein Teil dieser Ewigkeit, die es gab, bevor der Urknall war, wenn man die schaffen könnte, ja, und ich begebe mich da rein und komme dann wieder raus, komme ich dann in der Zukunft an? Weil in dem Augenblick, wo ich da drin bin, vergeht ja, zumindest von außen betrachtet, für mich keine Zeit. Ich bin ja zeitlos.
Oder kannst du es dir aussuchen, wo du rauskommst? Dann wäre das der Zeitmaschine, ne?
Das ist deine Zeitmaschine. Ja, der Gedanke kam mir. War so ein Gedanke. Ja, das fand ich, ja, also das war mir dann, wurde mir das, mein eigenes Denken langsam so ein bisschen unheimlich. Ja. Und das basiert alles auf diesen Phänomenen der Quantenphysik und der Interpretation, dass die Gesetze der Quantenphysik die Gesetze vor dem Urknall waren, die eben in dieser gigantischen, noch viel größeren Ewigkeit existieren, in die unser vierdimensionales Universum eingebettet ist. Das ist mein Bild.
Es ist irre, ja, also diese Idee, dass dann wirklich da Zeitlosigkeit herrscht, das ist irre eigentlich. Also, wow. Ich lese da jetzt eine Frage vor. Ich sag gleich, ich verstehe sie, glaube ich, selbst nicht ganz. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Gibt es zwischen den einzelnen Planck'schen Wirkungsquanten eine Zeit oder hat nur jedes Quantum eine eigene Zeit für sich selbst, möchte Eiskristall wissen?
Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also die Zeit ist erstmal ein Phänomen, was für Systeme, die sich im selben Gravitationsfeld und mit derselben Geschwindigkeit, also ohne Relativgeschwindigkeit bewegen, vergeht die Zeit für all diese Systeme in gleicher Weise. Also da ist eine Gleichzeitigkeit definierbar. Also wie zum Beispiel auf der Erdoberfläche. Ja, da haben wir alle ungefähr dieselbe Gravitation, die wir da erleben, und wir sind alle mit ungefähr derselben Geschwindigkeit unterwegs. Und abgesehen von minimalen, winzigen Zeitverschiebungen, also unsere Füße zum Beispiel altern ein bisschen schneller. Oder wie rum war das? Nee, langsamer. Die Füße altern langsamer als der Kopf, solange wir meistens aufrecht gehen. Weil in starken also im Innern von Gravitationsfeldern, also weiter unten, vergeht die Zeit ja langsamer als oben. Das heißt, der Kopf ist ein bisschen schneller. So, aber das ist natürlich bei unserem Gravitationsfeld von einem G und der typischen Körpergröße von 1,80 ein hoffnungslos geringer Effekt. Aber ansonsten ist für alle Quanten oder was auch immer für Systeme gilt, dass das, also solange die Geschwindigkeitsunterschiede klein sind und die Gravitationsunterschiede gleich sind, ist überall die gleiche Zeit.
Okay, das heißt, die Antwort wäre dann irgendwie, jedes Quantum hat dann dieselbe Zeit.
Ja, sofern es im selben Zustand ist aus Sicht der Relativitätstheorie. Die Zeit ist übergeordnet, die gilt für alle, was auch immer, für Quanten.
Ich möchte jetzt noch zum Ende der Sendung kommen, noch ein bisschen über diese Unendlichkeit spekulieren, in der sich unsere Blase der Wirklichkeit befindet. Ich finde die sehr spannend. Also ich nehme an, dich fasziniert sie natürlich auch, ne? Also was ist die denn? Ist die irgendwie erfahrbar? Hast du da irgendwelche, oder vielleicht, dass ich das ein bisschen konkreter mache, aber irgendwie vielleicht banaler, aber keine Ahnung. Dieser Begriff des Jenseits, ja, wo dann vielleicht auch Menschen manchmal durch Meditation oder wie auch immer hinkommen können. Also da gibt's ja alle du kennst vielleicht einige dieser Dinge, ja. Also wo über ein Jenseits spekuliert und vielleicht auch mit dem interagiert wird. Hat das irgendwas damit zu tun?
Uiuiui, ja. Puh, also so weit habe ich noch nicht gedacht. Also dieser Prozess, mit dem ich versuche, mich von der Lehrbuchphysik weiterzuentwickeln im Verständnis auf Dinge, die Lehrbuchphysik mit den ganzen Experimenten erstmal in so ein mathematisches Korsett eingefasst hat, um also auch Vorhersagen zu ermöglichen, aber wo unser Verständnis auf der Strecke geblieben ist. Da versuche ich, das Verständnis weiterzutreiben. Wieso kann die Katze gleichzeitig tot und lebendig sein? Das war so ein Ansatzpunkt. Aber dann so eine Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, ja, die kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Also die Frage nach dem Jenseits, ob das was mit dieser Wirklichkeit jenseits unserer vierdimensionalen Raumzeit zu tun hat, das hat ja was mit Zeit und mit Information zu tun, weil unser Bewusstsein ist ja Information. Das kann ich nicht beantworten, da muss ich passen.
Ja.
Erstmal.
Ja. Das absolut, also akzeptabel, ja. Also es hätte mir jetzt sehr ein bisschen gewundert, wenn du da jetzt eine Antwort hättest, aber
das sind ja eben genau
das sind die Fragen,
wo man was Neues mit erzeugt. Also das sind ja genau diese Visionen, wo man in überhaupt durch eine Frage oder durch ein Gedankenmuster in neue Räume vorstößt, wo man dann neue Ideen hat und vielleicht wirklich was Neues findet. Spekulationen.
Ja. Genau, am Ende deines Buches spekulierst du ja ein bisschen, zum Beispiel auch Parallelen zum Buddhismus. Ne? Wie erreicht man dieses Nirvana, hatte ich auch letztens einmal erzählt.
Ja, aber das ist ja das Nirvana, was ich beschrieben habe. Ja. Das dissipiert unsere Information, die wir sind, auch unser ganzer Lebensstrang durch die Zeit, ist nicht weg, sondern er ist dissipiert, fein verteilt, in die Zukunft eingewoben. Unser Ich existiert nicht mehr, aber etwas von uns, ja. Also das ist das, was ich mir, da gibt es eine Parallele zu der Idee des Nirvanas.
Faszinierend. Wirklich faszinierend. Ja, und dann eben auch, du verwendest auch den Begriff so Postevolution.
Tatsächlich?
Ja, ich habe mir das aufgeschrieben. Ja, also, aber
das weiß ich jetzt
im Augenblick noch nichts. Mach nicht. Also ja, vielleicht. Aber die Frage dann eben auch zu der ja auch, wenn ich das jetzt mir richtig notiere, am Ende des Buches kommst du natürlich, es gibt es einen Gott, ne? Und ja, ist Gott dieses Informationsfeld? Und mit dem Informationsfeld meinst du ja jetzt diese Quanten, diese Quantenebene, in denen unsere Wirklichkeitsblase eingebettet ist.
Ja, genau.
Dass das alles Gott unter fetten Anführungszeichen ist.
Ja, also der Mensch, für den ich diese Bücher schreibe, ist ja mein Verleger, also in dem Verlag.
Na, du schreibst für die Leser hoffentlich und die Leserinnen.
Ja, nein, aber seine Idee. Und er ist eben tiefgläubiger Christ und war von mir eben schwer begeistert, weil ich bereit bin, also die Physik zur Religion zu öffnen. Es muss nicht unbedingt das Christentum sein. Also ich finde den Buddhismus sehr faszinierend oder eben eine andere Religion. Aber dieses Negieren von Religionen, wie das von Dawkins, das Buch, das geht mir einfach auf den Keks, weil meine Physik wird als Werkzeug benutzt, um dieses materialistische Weltbild durchzusetzen, was klar unvollständig ist. Ja. Und die Frage ist eben, das war die Frage, ob dieses Informationsfeld, ich habe es eben Informationsfeld genannt, war mir für diese immaterielle Komponente kein anderer Begriff eingefallen ist, der einigermaßen physikalisch neutral ist, ja, also nicht zu tendenziös in Richtung Metaphysik geht. Und ob das jetzt zum Beispiel die Frage ist, ob dieses Informationsfeld ein Bewusstsein haben könnte oder was es überhaupt ist, ist auf jeden Fall unendlich groß, unfassbar vielfältig. Und ich fürchte, dass unser Geist die wahre Natur des Informationsfeldes und auch natürlich des ganzen Universums gar nicht erfassen kann. Ich komme jetzt wieder mit dem Dackel, ja. Ich denke, dass auch Gott, wenn es ein solches Wesen gibt, das hat Eigenschaften, das hat eine Größe, die wir gar nicht erfassen können. Und deswegen würde ich mich im Leben nicht trauen, zu sagen, es gibt keinen Gott. Ja, das kann ja nur jemand sagen, der seine eigene Begrenztheit nicht im Geringsten erfasst. Ja, das wäre, wenn der Dackel sagt, es gibt kein Buch. Er hat doch keine Ahnung, was ein Buch ist. Der kann doch nicht Aussagen über Bücher machen. Also nichts gegen Dackel, ja. Aber ich denke, ein Materialist hat nicht erkannt, dass sein eigener Geist so begrenzt ist oder überhaupt begrenzt ist. Und die Realität, weil wir in der Evolution einfach noch längst nicht so weit sind, das dauert noch ein paar Millionen Jahre, ja, dass wir nicht die leiseste Ahnung haben von der wirklichen Realität. Auf jeden Fall spielt Information und damit Geist eine wichtige Rolle in der Realität.
Ich glaube, davon kann man ausgehen, ja.
Ja.
Gabi M. schreibt, nur denken unnötig, es gibt Berichte, Trance und Erinnerung an Leben in höheren Dimensionen, viele, dann erklärt es sich. Ja, vielleicht.
Ja, kann sein, ja. Ja. Ich würde es nicht ausschließen.
Na, ist schwierig, das auszuschließen, ja. Also, weil, ja. Ich meine, wie gesagt, in meiner Sendung, sehr breites Spektrum und auch sehr viel, wo eben, ich nenne es jetzt einmal Psychonautik betrieben wird und Menschen einfach schauen, was passiert da mit ihrem Bewusstsein, ja, wenn sie meditieren, was auch immer. Und da passieren die erstaunlichsten Dinge. Also ja, alles völlig unerklärlich und bin sicher, du hast dich mit den Dingen beschäftigt und ich glaube, die haben dich dann auch zu diesen ganzen Fragen getrieben,
ja,
mit denen du dich jetzt sehr dankenswerterweise herumschlägst und eben versuchst. Und das finde ich eben auch so spannend, von der Seite der ganz klassischen Physik kommend,
ja,
diesem Mysterium zu nähern. Ja, man kann jetzt natürlich ganz viel spekulieren und das finde ich super, dass du da ganz klar die Grenze ziehst und sagst, na, da kann ich jetzt eigentlich nichts mehr sagen. Ich bin sicher, dass du da dir deine Gedanken drüber gemacht hast, aber ich verstehe total, dass du die jetzt nicht einfach da in die Welt hinaus plärren möchtest, ohne das irgendwie belegen zu können und ohne auch irgendwie ein Experiment definieren zu können, wo man das vielleicht widerlegen kann, ne? Weil das macht ja Wissenschaft aus.
Also was ich eben, also ich habe wirklich nicht über das Jenseits nachgedacht, aber ich habe ja gesagt, dass von unserem Geist eben durch die Informationserhaltung irgendwas eingewoben in die Zukunft übrig bleibt. Und das erfüllt mich einfach mit einer gewissen Freude. Also das sind so im Gegensatz zu unserem Zeitgeist hier gerade in Europa, der mich also mit dem, was ich da so mitkriege, ja immer so ein bisschen deprimiert. Es gibt irgendwie so einen grundsätzlichen Pessimismus im Augenblick. Aber das, was ich von der Physik gelernt habe oder den ganzen Naturwissenschaften, ist eine Freude, eine Faszination und ein Optimismus für die Zukunft.
Das ist doch wunderschön. Als letzten Gedanken vielleicht noch, du hast ja gesagt, also eben, du hast jetzt wieder genannt, auch wir sind da jetzt ein bisschen gefangen in unseren eigenen Ideologien und Vorstellungen. Und ja, man könnte auch sagen, das Modell quasi bestimmt inzwischen, was möglich ist und was nicht. Und alles, was nicht im Modell enthalten ist, das gibt's per Definition einfach nicht. Und ja, das finde ich ja persönlich absolut schräg, muss ich sagen. Und sind Experimentalphysiker vielleicht in dieser Situation viel besser geeignet, vorherrschende Dogmen und Theorien zu durchbrechen, weil die sagen sich, ist mir doch völlig wurscht, ob das sein kann. Wenn es so ist, ist es halt so.
Ich denke, dass die Leute, die im Job sind, einfach so in der Tretmühle drin sind. Du musst Publikationen machen, du musst Projektanträge stellen, alles in diesem relativ engen Rahmen des aktuellen ja Denkmodells der Physik. Ja, die Physik schreitet, das sagt ja die Hossenfelder auch, eigentlich nur noch in winzig kleinen Schritten voran.
Oder Eric Weinstein, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch, der auch da eigene Theory of Everything entwickelt hat und so weiter, ja.
Ja, und da kann ich jetzt nicht sagen, ob Experimentatoren oder Theoretiker da eher offen sind. Also es ist sehr schwierig im Job außerhalb der erlaubten Denkgrenzen irgendwas zu machen. Das kann ich nur sagen. Und ich wusste das auch die ganze Zeit, aber mir hat das auch großen Spaß gemacht. Ich habe halt Nanotechnologie gemacht, das ist ja sowieso schon fremdartig genug. Das hat viel mit Quantenphysik zu tun, ja. Aber dann in neue Denkdimensionen vorzustoßen, das ist in der heutigen Atmosphäre einer Universität, also zumindest einer deutschen Universität, ziemlich schwierig. Also, man wird da immer sehr kariert angeguckt. Ja. Ich hatte tatsächlich mal, als ich fürs Kolloquium zuständig war, also einmal in der Woche lädt man einen externen Gast ein, da habe ich mal so jemanden, der von negativem Licht gesprochen hat, eingeladen. Ja, der hat dann da den Vortrag gehalten, da wurde ich dann beschimpft. Wieso ich denn so jemanden einladen könnte? Das habe ich dann nie wieder gemacht. Ja, also man hat einen sehr großen Druck durch den Zeitgeist im strengen Materialismus zu bleiben.
Ich finde es sehr schade, weil mir kommt doch, vielleicht offenbar ist dieser Gedanke naiv, aber darum geht's doch in der Wissenschaft eigentlich, oder? Die Grenzen des Wissens immer weiter rauszutreiben, und wenn man immer nur in seiner eigenen Suppe schwimmt, dann kann da ja nichts mehr passieren.
Ja, das sagt ja die Hossenfelder. Passiert ja nichts mehr. Ist ja richtig. So, ja, allerdings gibt's auch experimentelle Grenzen. Also es muss immer dieses Tandem sein, Theorie und Experiment. Aber man muss erstmal den Geist öffnen. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Ja, im Augenblick ist tatsächlich eine Stagnation ein bisschen da. Allerdings die großen Fragen, die unbeantwortet bleiben nach wie vor, dunkle Materie, dunkle Energie, sind zum Beispiel zwei Sachen, die wir da angesprochen hatten, oder die Maßschneiderung. Das sind offene Fragen. Die stehen einfach so wie Elefanten im Raum, ja. Und so, das war's, ne? Natürlich gibt's dann Fortschritte. Das wird irgendwann beantwortet werden, denke ich.
Ich hoffe, ich gehe davon aus. Ich wüsste nicht, warum es nicht. Ich meine, wahrscheinlich erfordert es auch ziemlich Mut, weil wir da über uns selbst und unsere Existenz vielleicht auch viel lernen. Vielleicht ist es eben nicht so, dass wir da einfach so ein kurzer Funken sind und dann sind wir weg und dann ist alles wurscht. Vielleicht ist das alles ganz anders, ne? Also
ja, könnte ganz anders sein, ja, genau.
Ich glaube, es ist ganz anders, aber wie anders, das ist halt die Frage.
Ja.
Gerti, vielen Dank für dieses tolle Gespräch heute Abend. Habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Ich glaube, auch viele der Zuhörer haben das spannend gefunden. Jemand hat eh schon geschrieben, er muss die sofort noch mehr an die Sendung.
Aha, okay.
Ja, ich glaube, da ist jetzt wirklich viel Information geflossen und also ich kann das Buch nur empfehlen, die Intelligenz des Universums. Du hast ja, der Vorgänger des Buches heißt ja das rätselhafte Gewebe der Wirklichkeit, und dann als Nachfolger planst du, glaube ich, ein Buch über Hat das Universum ein Bewusstsein?
Ja, oder...
Also getrieben durch deinen Verleger und dessen Frage, ja, interessant.
Ja, es ist eine Trilogie und ich wollte dann wirklich den Brückenschlag wagen, das hatte ich mir jetzt überlegt, zum Christentum. Also ich bin christlich erzogen und ich habe mich eigentlich auch immer dem Christentum verbunden gefühlt, ähnlich übrigens wie Einstein, der sich dem Judentum verpflichtet fühlte. Und Einstein hat aber dann nicht an einen persönlichen Gott geglaubt, sondern hat eine kosmische Religiosität und einen Spirit, einen Geist des Universums angenommen. Und da bin ich mit dem Augenblicklichen, was ich mir so gedacht habe, sehr ähnlich. Und ich wollte diese Gedanken, die ich jetzt in der Intelligenz des Universums so entwickelt habe, ist ja immer noch sehr physikalisch, also sehr quantenphysikalisch, kann man sagen. Das wollte ich noch ein bisschen mehr eigentlich dann konkret auf das Christentum abbilden. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Aber das wäre dann das dritte Buch dieser Trilogie. Denn ich glaube, dass eine Gesellschaft ohne metaphysische Basis, also ohne einen gemeinsamen Glauben, der ja Gemeinsamkeit auch stiftet, dass diese Gesellschaft nicht stabil ist.
Naja, und im Moment trifft er das ziemlich auseinander. Ne? Also wir haben eine ziemliche Dichotomie und sehr unversöhnliche Situation im Moment. Und das ist furchtbar. Und eben immer wieder diese Denkverbote, also das stört mich extrem. Und natürlich, also wenn dein nächstes Buch da rauskommt, würde ich sehr gern dieses Gespräch von heute Abend fortführen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht dann nochmal den Ball bei der ganzen, die Klimathematik, da ist man jetzt sofort wieder, das ist alles sehr politisiert und so.
Oh Gott, ja.
Wir können da auch einmal drüber reden. Du hast ja gemeint, dass du da auch was schreiben möchtest noch oder irgendwie so.
Ich habe da ein Buch jetzt gerade, ich habe es fertig geschrieben. Das kriegt jetzt ein Cover und Titel habe ich auch schon und so. Verlag weiß ich noch nicht. Also ich wollte es eventuell über Amazon publizieren, weil Amazon, also das ist Self-Publishing eigentlich, das hat den großen Vorteil, dass man mit niemandem diskutieren muss, der vielleicht andere politische Interpretationen hat, weil ich sehe es sehr aus der Physik heraus, das Ganze. Ja. Wie immer, ja. Und das ist so meine Abschlussarbeit zum Klimathema. Das mache ich. Ich habe eben sehr erfolgreich immer die große Energie- und Klimavorlesung in der Physik in Konstanz gehalten und mich immer gewundert, dass man eigentlich nicht vernünftig über Klima und Energie in Deutschland diskutieren kann. Es ist Physik, ja, aber die regen sich ja über jeden Mist fürchterlich auf. Darf doch nie wahr sein, ja. Und ich denke, wir müssen ja unbedingt zur Physik, zur Vernunft zurückfinden, sonst wird es nicht gut enden mit dem Land, ja. Also diese Ideologisierung, die bringt's ja überhaupt nicht.
Ja, ich glaube, die ganze Welt. Die ganze Welt muss
zur Vernunft zurückfinden.
Auf jeden Fall zur Vernunft. Ja, also wie du sagst, ein riesiges Fass, ein heikles Thema. Ich werde mir das anschauen ich kenne jetzt deinen Standpunkt da im Detail überhaupt noch nicht. Die haben mir jetzt wirklich nur mit dem Teil deiner Arbeit da jetzt beschäftigt, aber ja, ist vielleicht, ich habe ja auch früher über dieses Thema Sendungen gemacht und habe dann irgendwann frustriert aufgehört, weil wird nicht sachlich diskutiert und es nervt mich, aber irgendwie ist es doch noch so ein offenes Ding und gerade jetzt kocht die ganze Situation ja wieder auf, buchstäblich und ja, also vielleicht auch einmal ein Thema für die Zukunft, aber das heutige würde ich auf jeden Fall gern weiterführen und wie gesagt, vielen Dank. War sehr spannend und ja, wünsche dir noch einen schönen Abend und weiterhin viel Spaß und Erfolg mit deiner Arbeit.
Ja, Tarek, ich danke dir auch für das interessante Gespräch. Ich hoffe, ich habe ein paar Sachen so formulieren können, dass das irgendeiner versteht. Ist halt alles ein bisschen abgehobene Physik. Ich habe mir Mühe gegeben, also okay.
Ich finde, es war wunderbar. Vielen Dank und ja, noch einen schönen Abend.
Ja, gleichfalls. Also tschüss.
Tschüss.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Und das nächste Mal, Crop FM findet wie üblich in 2 Wochen statt, nämlich am 18. September 2026. Und wie schon in den Crop FM News angesprochen. Zu meiner großen Freude ist Wladislav Raab wieder mal da. zu Gast und wir sprechen über das Chupa Chupa Phänomen in Peru, Brasilien und Amazonas, also die absurdesten Dinge, die da offenbar angeblich wie auch immer passiert sind und natürlich auch viele andere Dinge, die wir wahrscheinlich ansprechen werden. Natürlich, Vladislav Raab ist ja auch der Autor des Retro-Anomalien-Blogs, den ich ja auch immer wieder verlinke. Freue mich da sehr drauf, wie gesagt, zu hören am 18. September 2026. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse und natürlich auch für die interessanten Fragen. Wir hören uns wieder am 18. September. Bis dorthin, macht es gut.
Passing twice, I wouldn't recognize today. Passing by, all that was gone lies ahead, sticked into my